Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt, der so viel mehr von Fotografie versteht als ich, so freundlich ist, mir ein wenig davon zu erklären. Hallo Chris.
Hallo Holgi, wie geht's?
Sag ich jetzt nicht, ich bin was verkühlt, also Husten, Schnupfen, Heiserkeit, aber sonst alles bestens, mir geht's sehr, sehr gut.
Dann machen wir heute lustiges Gruppenräuspern.
Genau, zumal ich ja jetzt weniger Arbeit habe, darum bin ich wesentlich entspannter so im
das
Alltag.
Das ist gut so.
Ja.
Das ist schön.
Habe auch die Tage nochmal gedacht, wie hätte ich eigentlich diese ganzen Sendungen aufgenommen, wenn ich weiterhin so viel gearbeitet hätte wie noch im Februar beispielsweise. Ich weiß es gar nicht. Na egal, tja, ist ja vorbei.
Muss ist ja vorbei. Nicht,
ne? Genau.
Freut mich für dich.
So, was machen wir heute?
Wir haben heute den Übertitel der Sendung Geheime Superkräfte.
Geheime Superkräfte.
Ja, da geht's gleich so ein bisschen um, naja, so Bilder, die man oft sieht und wo man so ein Wow rausrutscht, ohne dass man es möchte.
Und also wie man Bilder geil aussehen lässt?
Nur so ein bisschen. Also okay. es gibt einfach so ein paar Situationen, die mit dem richtigen Rangehen gar nicht so schwierig sind. Aber da kommen wir nachher drauf. Also okay. 7 unterschiedliche Dinge.
7 Kostbarkeiten, genau.
Genau. Guten Appetit. Ja, was noch? Gleich ein bisschen Follow-up. Fangen wir doch mal mit dem Follow-up an.
Follow-up.
Ich habe mir die Kommentare der letzten Folge zu Gemüte geführt. Das ist übrigens hier die 21.
Ah ja, dankeschön.
Ich habe gezählt.
Ich habe irgendwann aufgehört damit.
Also bis 21, ne? Da darf man noch. Ja, der Björn hat sich zu unserer Diskussion über das Thema Boxkamera geäußert.
Ja.
Er schreibt, leider zu Spielerei, mir zu teuer, die Kamera kriegt man hinterhergeschmissen, ein Film kostet jedoch 5 € und das Entwickeln wohl auch. Das macht pro Bild 1,20 €, lässt sich auch günstiger und einfach fotografieren. Das hatten wir ja letztes Mal gehabt, dieses nimm mal die Technik raus, versuch mal dich so ein bisschen zu einzuschränken. Ja, das stimmt. Das ist, wenn man es mal aufs einzelne Bild runterrechnet, nicht wirklich günstig.
Das ist scheiß teuer sogar, aber darum geht's ja nicht.
Es geht ja um die Einschränkung, es geht darum, dem einzelnen Bild einfach auch mehr Wert zuzusprechen, also echten Wert, in diesem Fall monetären Wert. Ja. Und das zwingt einen dann wiederum automatisch, dass man sorgfältiger damit umgeht.
Ja.
Und sich mehr anstrengt. Also der hohe Preis ist quasi so ein bisschen notwendig dafür, finde ich.
Ja, hat ja früher dann auch so funktioniert. Also man hat ja früher nicht so viel auf den Auslöser gedrückt. Ich würde gerade sagen, auf die Kacke gehauen, aber ist ja ein Auslöser. Ja.
Tja, Marco möchte, dass du mal durchgibst, welchen Filterdurchmesser du hast, damit vielleicht, wenn so starke ND-Filter mal irgendwo runterfallen vom Laster, vielleicht auch mal einer bei dir landen könnte.
Habe ich überhaupt nicht gesehen, den Kommentar. Ich krieg was geschenkt und krieg's nicht mit, das ist ja peinlich.
Na, ich weiß nicht, ob er dir was schenken möchte, aber wenn jetzt quasi öffentlich bekannt wäre, welchen Filterdurchmesser deine Kamera hat.
Ja, das ist eine interessante Frage. Da müsste ich jetzt, die einzige, die ich greifbar habe, ist gerade die Canon. Und
kannst du es ja in die Shownotes schreiben.
Darauf ist gerade mein 24er und das hat, da steht's, 52 mm. Aber irgendwer schrieb auch, dass es praktisch so Filterstapel gibt, dass man dann irgendwie, ja, dass man so alle
also zum einen das und zum anderen, ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben, ich habe meine ND-Filter auch nur in einer Größe, nämlich die größte für das größte Objektiv, das sind bei mir 77 mm. Und dann benutze ich sogenannte Step-Down-Ringe.
Step-Down-Ringe ist das, genau.
Das sind Ringe, die außen das 77 mm Gewinde haben und drin dann eben kleineres Gewinde.
Genau.
Und dann kann man damit, das geht umgekehrt auch, aber ist natürlich so speziell bei Weitwinkel nicht wirklich sinnvoll, weil dann hast du einen kleinen Filter auf einem großen Objektiv und dann siehst du da Vignettierung oder so.
Step-Down-Ringe, muss ich mir mal merken.
Ja, der Stefan hat zu dem Thema, dass ich bei dir auf Flickr nur kleine Bilder sehe.
Ja.
Schreibt er, warum die Bilder nur in 1024er Auflösung sind. Ich vermute, das liegt an Holgis Lightroom.
Ja, genau.
Ich vermute, das liegt nicht an Holgis Lightroom, sondern an den Einstellungen im Flickr-User-Account. Nicht-Kontakte können halt nur maximal 1024er Auflösung sehen. Das kann man in den Settings feinjustieren, wer was in welcher Größe zu sehen bekommt und herunterladen darf. Einfach oben rechts. Ich lese es vor. Einfach oben rechts auf den Dingsi klicken.
Oben rechts auf den Dingsi, genau.
Also da, wo dein Gesicht Avatar ist.
Settings.
Dann auf Settings und dann unter Privacy and Permissions.
Privacy and Permissions.
Unter an unter anderem unter Largest Shared Image Size.
Best Display Size steht da bei mir. Da kann ich 2048, 1600 und 1024 machen.
Tja, dann mach doch mal die 2048.
Mach ich mal 2048. Safe. Habe ich gemacht. Und jetzt?
Jetzt gehe ich mal kurz auf flickr.com/Holgi und mach mir einen Live-Test. Wenn ich jetzt in so ein Bild reingucke.
Hat so ein bisschen was von so einem langweiligen Screencast, wo jemand eine Software erklärt, wo du jedes Mal denkst, so, ja, habe ich jetzt begriffen, komm, mach weiter, hepp, hepp, hepp.
Ich weiß es nicht. Also das könnte es auf jeden Fall sein. Dann kommen wir noch zu Marquis, der schreibt nämlich, dass es zu diesem Ira Glass-Dingens, was ich da zitiert habe, diese, wie Kreativität funktioniert, auch diverse Umsetzungen gibt, Video-Umsetzungen. Da habe ich dir jetzt gerade mal in den Chat einen Link zu einem YouTube-Video geworfen, den kannst du vielleicht mal in die Shownotes machen.
Machen wir.
Tja.
Ja.
Und jetzt kommen wir zur Reiseberichterstattung.
Jetzt kommen wir zur Reiseberichterstattung. Also es kristallisiert sich ein System heraus hier oder ein Trend. Wo warst denn diesmal?
Lofoten.
Lofoten, das oder einzige. Also Lofoten sind in Norwegen.
Nordnorwegen, ja.
Und ich war im noch nördlicheren Norwegen und da sagte dann einer dieser Nordnorweger irgendwas von wegen, also sie unterhielten sich so auf Norwegisch und er sagte, ja, Lofoten, whale watching for the Tyske. Also whale watching für die Deutschen. Das ist das Einzige, was ich über die Lofoten weiß.
Also die Lofoten sind eine Inselgruppe oben an der Kante von Nordnorwegen,
ja.
Wo auch sonst. Und es ist tatsächlich so, dass da viele Camper rumfahren, so Campingvans mit deutschen Kennzeichen. Man sieht also, dann ist es schon sehr beliebt bei Touristen. Wobei,
würde ich auch machen, also das bietet sich halt auch an da mit
da wird auch viel gezeltet, da genau. Hast du ganz viele Campingplätze, also das ist auch auf so eine Art Tourismus ausgelegt.
Ja, das ist halt auch cool, du kannst halt überall deine Karre hinstellen und dir alles da einfach mal stehen bleiben und gucken, weil es ist überall irgendwie schön.
Es ist quasi nicht schön dort, also du, ja. Zum einen kannst du dich nicht verfahren. Also
stimmt, es ist ja immer nur eine Straße. Die
Lofoten heißt, wir sprechen das übrigens mit einem U aus, Lofoten hat quasi eine lange Straße, die so bis in den Zipfel runtergeht, nach A. Das ist der kürzeste Städtename, den ich jemals gesehen habe. Also A mit so einem Kringel drauf. Genau. Und wenn man dann noch irgendwo ein bisschen Geld drauf wirft, kann man auch noch mit so einem Zodiac, mit so einem
schnellen Schlauchboot,
genau, noch bis runterfahren, wo die Straße nicht mehr hingeht, also bis an den Zipfel und auf die Außenseite, also die von Norwegen abgewandte Seite, wo das Meer auch noch sehr anders ist. Unter anderem durch den, ich weiß immer noch nicht, wie man ausspricht, den Malström.
Malstrom.
Den Malstrom. Also das ist diese Meeresenge, die zwischen Lofoten und einer vorgelagerten Insel ist. Also musst du bei den Gezeiten das Meer durch und dann hast du und nicht nur das, sondern es ist unten drunter auch noch ein Berg, über den das Wasser drüber muss.
Ja, das macht das Strömung, ja.
Gibt Strömung und Strudel und das ist auch genau diese Meeresenge, über die der Edgar Allan Poe geschrieben hat. Und der Herr Jules Verne. Also das ist so, das ist aber so echt spannend, da drüber zu fahren. Und ja, Lofoten muss man eigentlich nicht viel sagen, außer dass es extrem schön ist.
Ja.
Also wunderschön.
Wie habt ihr gewohnt? Habt ihr gecampt oder?
Nee, wir sind durch diverse Hotels gegangen.
Ja, weil das ja auch richtig teuer ist. Also das war so, also zumindest ganz im Norden Norwegens, da kriegst du kein Zimmer unter, ich weiß nicht mehr. Also es war halt einfach so teuer, dass ich dachte, Alter. Nee, da muss man.
Naja, wir machen das natürlich, wenn wir so eine Gruppengeschichte machen und da waren wir insgesamt 12 Leute, so Gruppenbuchungen, da kriegst du schon noch ein bisschen Rabatte dafür und so weiter. Ja, und dann fährst du halt und wie gesagt, Verfahren geht schlecht. Es gibt zwar so ab und zu so Stichstraßen raus von der Hauptstraße, aber die kommen immer wieder automatisch zurück auf die Hauptstraße. Kannst also nichts falsch machen und wir waren halt am 21. Juni dort, also Mitternachtssonne. Sommersonnenwende.
Ja.
Und das war natürlich ein geiles Erlebnis, weil.
Ja, kenne ich.
Du bist, also du, wenn du das kennst, also du musst erstmal irgendwie dich arrangieren damit, dass es halt nachts immer hell ist.
Ja.
Und die Sonne geht halt nicht unter, sondern die tut so, als ob, und dann, die täuscht an und sagt dann, nö, geht doch nicht unter, geh wieder auf. Und dann nachts um eins irgendwie am Strand spazieren gehen, das hat schon was. Hm. Man wird auch nicht so schnell müde dann.
Ja, der Kopf. Aber ja, irgendwann fand ich, hast du so ein, Also man sitzt so rum, erzählt irgendwie, trinkt ein Bier oder was weiß ich. Und irgendwann denkst du so, boah, warum habe ich denn so komisch Rückenschmerzen? Und dann guckst du auf die Uhr und dann ist es halt 6 Uhr morgens. Und ich so, ja klar, ich habe seit 23 Stunden nicht geschlafen. Dann gehst du in diesen abgedunkelten Raum, denkst dir, hoffentlich kann ich und bist halt weg. Das fand ich immer sehr, sehr cool. Also ich war ja häufiger in Nordnorwegen auf dem nördlichsten Rockfestival Europas.
Oh, geil.
Das heißt Midnattsrock, ist in einem Ort namens Laxelf. Und da gibt's also das Festivalgelände ist so eine Art Halbinsel, die in den Fjord, also in die Spitze des Fjordes reinragt. Und die Bühne steht im Süden. Und der Headliner spielt um Mitternacht und guckt dabei in die im Norden nicht untergehende Sonne.
Sehr schön.
Das ist schon echt, glaube ich, was sehr Spektakuläres. Die Bands, die da auftreten, kennt halt keine alte Sau, außer die Headliner. Das waren dann halt mal Europe.
Ach,
The Final Countdown spielt jetzt immerhin in deinem Kopf. Ne? So. Was war denn noch? Twisted Sister waren auch mal Headliner. Und noch irgendwas, woran ich mich auch nicht mehr erinnere. Aber es ist schon ganz cool. Es war allerdings nie, ich glaube, es war nie genau die Sommersonnenwende, sondern immer ein paar Tage später.
Also wir haben es halt genau dahin getimt, weil cool. Das irgendwie so auch so ein bisschen ein Event ist.
Ja, guck, ich guck gerade bei denen auf der Webseite. Also dieses Jahr ist noch 7. bis 10. Juli, also fängt morgen an. Da spielen dann so The Boomtown Rats.
No. Auch noch bekannt.
Ja, aber das ist halt alles so von früher. Alphaville?
Nein.
Ja, und Opus.
Nein.
Eigentlich müssen wir da sofort hin, ne?
Sofort, wir alten
Säcke. Endlich unsere Musik.
Naja, also es gibt auf YouTube ein Video, das habe ich tatsächlich am Strand gedreht, nachts um eins, während der Sommersonnenwende. Das dachte ich, kann ich mir nicht nehmen lassen. Und was ich noch jetzt so mitnehme, außer dass das einfach von der Natur her unglaublich ist, von der Landschaft unglaublich ist, vom Licht unglaublich ist, ist, dass die Norweger verdammt coole Leute sind.
Ja, sind sie.
Also ich war völlig hin und weg, wie
sind sie. Die sind sehr, sehr, sehr entspannt, genau, und auch sehr, sehr herzlich. Da stehen halt auch alle Türen offen, das fand ich immer so cool. Du kannst halt bei jedem ins Haus reingehen, zumindest dann in dem Freundeskreis, in dem ich da unterwegs war. Mhm. Dann gesagt, hast du eigentlich die DVD noch? Ja, steht bei mir im Schrank, geh sie einfach holen. Und dann gehst du halt einfach rein, holst dir das Ding da raus. Und was ich aber gleichzeitig festgestellt habe, und das fand ich ein bisschen bizarr, das sind richtig krasse Rassisten.
Was habe ich jetzt da so nicht gemerkt?
Nee, da habe ich auch mehrere Jahre für gebraucht.
Wahrscheinlich ist in Lofoten auch irgendwie
nicht ganz
wegen
so
dem Tourismus vielleicht auch nicht so heftig. Ja.
Aber die haben recht viele pakistanische Einwanderer in Norwegen. Auf denen hacken sie halt die ganze Zeit rum.
Hoppla.
Dann sind die Samen, also die ursprüngliche Bevölkerung da. Das sind ja sowieso die Arschlöcher. Die dürfen ja alles. Denen wird ja alles in den Arsch geschoben. Nur wir hier und so. Weißt du, so besorgte Bürgergequatsche. Fand ich ein bisschen befremdlich dann.
Ja. Naja, dafür sind die auch nur so ein bisschen bei Europa dabei. Ne?
Genau. Ja, aber trotzdem, also wenn du weiß bist, nett.
Ja, also ich hab davon nichts mitbekommen, aber wie gesagt, Lofoten ist wahrscheinlich etwas anders.
Möglicherweise, ja, das ist klar. Also wo ich da war, da oben, das ist halt wirklich, provinzieller geht's ja gar nicht mehr, also es ist halt Land.
Ja.
Und man fragt sich, warum da überhaupt noch Leute sind, weil da war halt früher, war das so NATO-Außenposten zum Warschauer Pakt hin und so. Also viel Militär und entsprechend viel Zivilisten auch. Und die Zivilisten sind halt geblieben, das Militär ist weg. Und dann fragst du dich ganz, was macht ihr eigentlich hier? Aber.
Och, Leute sind sehr sesshaft. Also
ja, in der Tat.
Viele Leute lassen sich nicht so einfach. Also man braucht dann schon Kriege und solche Geschichten, dass die Leute ihre Heimat verlassen.
Ja.
Ja. Ja, übrigens auch, was ich noch mitgenommen habe, ist, Jetlag funktioniert nicht nur Ost-West, sondern auch Nord-Süd. Also ich sehe ja die gleiche Zeitzone.
Ja.
Und ich dachte, es wird überhaupt kein Problem, aber wegen der Mitternachtssonne und wegen dieser komischen Schlafgewohnheiten hatte ich hinterher tatsächlich 3 Tage zu kämpfen nach dem Zurückkehren, um mich wieder irgendwie einzunorden. Das war ganz lustig.
Nee, das ging mir noch nie so.
Echt?
Aber ich habe dann auch irgendwann mich gezwungen, einfach im sehr dunklen Raum.
Ja, wir hatten da zum Teil in den Hotels so Blackout-Vorhänge.
Genau.
Aber teilweise halt auch nicht. Und dann hat man die ganze Nacht so das helle Tageslicht reinpratzelt. Da ist das für mich zumindest, ich als erklärter Dunkelschläfer, ist das schon ein bisschen schwierig. Ich habe mir so auch so eine Schlafmaske dort noch organisiert.
Kannst du das? Ich kann das ja nicht.
Die man hinten so hinterm Kopf mit so Klettverschluss, so einem Gummiband und Klettverschluss hinter dem, also nicht hinter die Ohren, sondern hinterm Kopf macht. Aber mein Kopf ist so groß, dass die immer so gespannt hat, dass die mir so auf die Augäpfel gedrückt hat, dass ich nicht schlafen konnte.
Ja, ich kann das auch nicht. Also das Ist irgendwie mein schreckliches Schicksal. Ich kann auch nur im Dunkeln schlafen, sobald es hell wird. Also ich muss dann schon wirklich sehr, sehr im Eimer sein, damit ich im Hellen einschlafen kann.
Tja. Trotzdem ist es Hammer.
Du sagtest, das Licht wäre da so toll. Woher kommt das? Oder was macht das Licht toll?
Na gut, also in so Küstengegenden, das demnächst kommende, was ich bisher kannte, war so die Ecke Donegal in Nordwesten von Irland. Und da hast du zum einen natürlich auch schnell wechselndes Licht.
Ja.
Also einfach so Wolkendecken, die dann Löcher haben und die sich schnell bewegen und dann ändert sich halt auf der Landschaft das Licht dauernd. Und dann hast du natürlich dieses unglaublich tiefstehende Licht, wenn dann die Sonne so sagt, ich gehe jetzt mal unter. Mhm. Und dieser Teil des Tages, der macht einfach ein warmes, schönes, für Landschaft extrem geiles Licht. Wo dann teilweise die Wolken oben so ein tiefes Orange getaucht sind und die Landschaft unten dann im Gegensatz dazu so bläuliche Schatten hat. Das macht einfach Farbkontraste, die unglaublich sind. Die Sonne muss ja in dem Moment durch eine Riesenmenge Atmosphäre durch. Da geht dann also ganz viel von dem blauen Licht der Sonne einfach flöten.
Ja.
Und der flache Winkel ist auch angenehm oder schön, weil wir den so tagsüber nicht haben. Also die goldene Stunde, die ist halt da nicht golden, sondern wie steigert man Gold?
Plutonium.
Das ist sowas wie Lava.
Okay.
Es ist auf jeden Fall ein warmes, unglaublich schönes Licht. Und das jetzt nicht nur so, ja, wie hier, wenn Sonnenuntergang, der geht halt, weiß nicht, so die letzte Stunde vor Tagesende, wo das so richtig geil wird. Und
ich sehe dort auf deinen Bildern, auf deinen Lofoten-Fotos nicht, mit was für einer Kamera du die aufgenommen hast.
Habe ich die rausgemacht? Die stimmt, die EXIF.
Also es gibt EXIF, aber da sehe ich keine Kamera drin.
Ist ja lustig. Das ist eine 5D Mark II. Das ist meine gute alte Brot- und Butter-Kamera.
Ja.
Die jetzt seit 2009 irgendwie bei jeder Reise dabei war.
Mit was für Objektiven? Weißt du es noch?
Die weitwinkligen Sachen viel mit dem 24er. Mhm. Auch da mit dem 24er Tilt Shift. Da kannst du halt noch so ein bisschen an den Proportionen im Bild spielen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn du im Vordergrund landschaftstechnisch irgendwie einen großen Stein haben möchtest, dann kannst du den damit noch ein bisschen mehr betonen oder kannst dafür sorgen, dass irgendwelche Linien nicht kippen. Also du siehst das eine Gebäude, das orange Haus, wo quasi die Linien alle schön parallel sind zum Bildrand, das geht damit. Und eine Zweitkamera, die 100D, hatte ich dabei mit einem 70 bis 300 drauf. Ja. Also manche von den länglichen Bildern, also von den langen Brennweiten, die Telebilder, die sind damit geschossen. Aha. Und die hatte ich in der Regel immer beide so über der Schulter hängen. Das macht's auch ein bisschen angenehmer, weißt du, Es ist ja schon ziemlich windig da oben. Mhm. Und wenn du da jetzt noch anfängst, Objektive zu wechseln mit irgendwie Seegischt in der Luft oder so. Das
ist dann die Wahl, ob das Sand oder Salz im
Wobei Sand ist da ganz wenig. Also Sandstrände gibt's da ja nicht. Das ist ja die Landschaft ist ja so, dass die Berge quasi direkt aus dem Wasser wachsen.
Mhm.
Und das macht auch so ein bisschen den Charme aus. Und übrigens, was dann bei den Mitternachtssonne-Bildern auch noch geil war, nachts geht halt der Wind zurück. Nachts wird's windstill.
Ja.
Und dann
hast du natürlich auch stilles Wasser, ne? Also
teilweise Reflexionen wie Spiegel, die da vor dir liegen. Und das ist dann, wenn du da so eine Bergkette in dem Wasser spiegelst, das hat schon
ist wirklich geil, ja.
Ach. Das sieht schon fast fake aus.
Ja, stimmt. Ja, wie eins von diesen Dingern, die dann bei Ikea billig zu kaufen sind. Ne?
Genau. Ja, du, Ikea soll sich ruhig mal bei mir melden.
Kommen wir zu den 7 Kostbarkeiten, oder?
Die 7 Kostbarkeiten. Ja, ich habe mal überlegt, es gibt da so typische so Bilder, die man sieht. Und also, gehen wir sie mal durch.
Ja.
Blitze bei Gewitter.
So, ja, da bin ich ja neulich mal dran gescheitert.
Panoramen.
Ja.
HDRs.
Ja, Clownkotze hast du das genannt.
Kommen wir gleich noch dazu. Mitzieher. Also, ne, das Auto fährt an dir vorbei und das Auto ist scharf und der Hintergrund unscharf. Und dann noch Sonne, Mond und Sterne.
Ja.
Das sind alles Herausforderungen. Sind
aber nur 5, oder?
Nee. Sonne, Mond und Sterne sind 3.
Okay, verstehe. Ja, okay, stimmt. Das
kannst du da nicht mit einem Ding erschlagen.
Da war ich jetzt irgendwie in der Lyrik hängen geblieben.
Naja. Nee, es sind 7 insgesamt. Und da gehen wir einfach mal so drüber. Also Blitze, du bist gescheitert an Blitzen.
Ja, ich bin gescheitert an Blitzen. Ich habe, warte mal, wie habe ich das denn gemacht? Also es war Gewitter und zwar ziemlich heftig Gewitter und ich saß hier so auf dem Balkon und dachte, hey, Moment mal, versuch doch mal Blitze zu fotografieren, weil es ging auch gut Richtung Norden war das Gewitter, das heißt, da waren dann auch die Blitze. Dann habe ich meine Kamera genommen, die auf mein dieses Gorillapod-Knubbelstativ geschnallt. Mhm. Und dieses Stativ halt um meine Balkon, wie nennt man das?
Gitter? Um die Brüstung.
Um die Brüstung drum gemacht. Weitwinkelobjektiv, dann habe ich weiß gar nicht, wie lange ich belichtet habe. Ich glaube wirklich 30 Sekunden.
Also das, was die Kamera so automatisch noch kann.
Nee, ich glaube, nee, das habe ich manuell eingestellt. Okay. Und habe dann aber die Entfernung verkackt. Ne? Weil du siehst ja nichts. Du musst halt Scharfstellen im Dunkeln auf den Himmel. Kannst halt vergessen. Zumindest mit der Kamera, die ich da hatte, hat das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Das war die Olympus OMD, heißt die. OMD10, glaube ich, ne? Ja.
E10.
E10? Kann auch sein.
Weiß nicht.
Also so eine Systemkamera mit Sucher. Mhm. Ja, und hab dann halt belichtet 30 Sekunden lang. Und es kamen auch Blitze, katschumpf, katschumpf, aber ja, ist alles unscharf geworden.
Das kann aber aus rein künstlerischer Sicht schon.
Ja, aber nee.
manche kriegen da Hunderttausende dafür.
Das stimmt, aber das war leider auch aus künstlerischer Sicht nicht geil.
Also schauen wir mal kurz auf die Schärfe. Das Thema Schärfe kommt dann hinterher bei Mond und Sterne auch nochmal. Wobei beim Mond ist es einfach. Der sitzt da und ist hell, da kann man schon drauf fokussieren. Bei Sternen wird es schon schwieriger. Ja, bei Blitzen, ja, ist im Dunkeln. Das ist ein Problem, weil die Kamera braucht Licht und Kontrast, um scharf zu stellen.
Genau.
Und wenn du da nicht genug hast, dann, ja, hast du potenziell ein Problem.
Naja, ich würde halt immer auf unendlich stellen, manuell.
Ja, das am Objektiv auf unendlich drehen, das ist bei Autofokus-Geschichten schwierig, weil die gehen über unendlich hinaus.
Ah.
Also da wird's dann schon wieder unscharf. Die haben beim Anschlag, beim mechanischen Anschlag, ist die Schärfe nicht mehr.
Das heißt, eventuell habe ich sogar unendlich fokussiert, aber drüber hinaus.
Genau, das ist meine Vermutung. Was ich da tun würde, also es kommt jetzt ein bisschen auf das Objektiv an. Wenn es eins ist, wo du tatsächlich so von Hand dran rumdrehen kannst, weil manchmal geht es ja nicht mehr, manchmal machen diese alles intern, dann würde ich an der Stelle einfach mal bei Tag, also eine der Methoden, bei Tag was ganz weit entfernt ist, zum Beispiel den Horizont oder so, scharf stellen und einen Strich dran machen.
Aha.
Das wäre so eine Möglichkeit. Wobei dann bei Dunkelheit das wiederzufinden, kann auch schwierig sein. Außerdem sind die manchmal so, speziell die Autofokusobjektive, so ein bisschen, ja, nicht mehr so präzise, wenn man die von Hand einstellt. Mhm. Das zweite ist, einen Stellvertreter finden. Also was richtig weit weg ist und darauf fokussieren und dann den Autofokus ausschalten, dass das dann da bleibt.
Das ja sowieso. Also Autofokus hatte ich eh aus und habe es manuell gemacht. Was bedeutet richtig weit weg? Ist das der Kirchturm in 150 Metern schon oder brauche ich irgendwas, was Kilometer weit weg ist?
Das hängt jetzt wieder davon ab, wie groß deine Blende ist, weil die Blende bestimmt ja die Schärfentiefe.
Ja.
Das heißt, wenn du mit einer weit offenen Blende jetzt arbeitest, dann hast du wenig Schärfentiefe und dann kann sowas in 150 Meter Entfernung schon nicht mehr ganz stimmen.
Ja.
Wenn du eine entsprechend kleinere Blende hast, dann kannst du auch mit sowas arbeiten.
Na, aber will ich nicht eine sehr kleine Blende haben, weil ich ja auch nicht genau weiß, in welcher Distanz die Blitze letztendlich passieren.
Das ist richtig so.
Also ich will ja viel Schärfentiefe,
Willst du haben, das geht natürlich dann wieder deiner Menge Licht, die du in die Kamera bekommst, entgegen.
Ja.
Weil beim Fotografieren von Blitzen, der Himmel mit Blitzen alleine ist in der Regel eher meh.
Du willst irgendeinen Schornstein noch im Vordergrund haben oder einen Baum.
Du willst noch irgendwas, du willst was Komponiertes, du willst einen Vordergrund oder den Kirchturm haben, in den vielleicht der Blitz einschlägt oder hinter dem die Blitze runtergehen.
Ja.
Und dann kommst du an so einen Punkt, wo du erstmal auszirkeln musst, wie du denn belichten musst, damit du überhaupt dann alles irgendwie drin hast, weil der Blitz ist sehr hell, der Vordergrund ist sehr dunkel und da probiere ich einfach erstmal so ein bisschen aus. Also 30 Sekunden ist ein guter Wert. Blende irgendwo so auf Mitte bis etwas kleiner. Also ich sag mal, Blende 8 bis 16 ist da wahrscheinlich angebracht. Und dann einfach mal eine 30-Sekunden-Belichtung machen und schauen, wie die rauskommt.
Mhm.
Also sehe ich da überhaupt was vom Vordergrund? Ist das in irgendeiner Form ja, bildet sich da was ab oder nicht? Und an der Stelle dann möglicherweise ein bisschen noch an der ISO schrauben, also ein bisschen die Helligkeit dann über die ISO.
Wo würdest nachfahren. Du anfangen? Also würdest du sehr empfindlich oder sehr unempfindlich?
Ich würde erstmal unempfindlich anfangen. 30 Sekunden ist eine Menge Zeit.
Ja, ja.
Und da hast du am Schluss dann die, also die Menge Licht müsste da eigentlich schon so gefühlt hinkommen mit einer mittleren Blende. Aber erstmal ausprobieren. Das hat immer mit den entsprechenden Bedingungen zu tun. Und wenn man dann das so ein bisschen ausgezirkelt hat, dass das funktioniert, und die Schärfe dann auch noch irgendwo hingestellt hat, wo es ungefähr funktioniert, dann nichts mehr anfassen.
Ja.
Und dann einfach ein Bild nach dem anderen schießen.
Genau, das Ärgerliche ist ja, dass die Kamera dann, wenn sie 30 Sekunden belichtet hat, nochmal so lange braucht, um zu speichern.
Das stimmt nicht ganz.
Nein?
Du hast ein Setting in deiner Kamera für Langzeitaufnahmen, da wird dann sogenanntes Dunkelbild erzeugt und nachher vom eigentlichen Bild abgezogen.
Aha.
Das liegt daran, dass dein Sensor Rauschen erzeugt. Also das Rauschen vom Sensor, das Bildrauschen, speziell bei längeren Belichtungszeiten und höheren ISOs, das kann schon signifikant werden.
Ja.
Je nach Größe deines Sensors und je nach Typ der Kamera. Und was die Kamera jetzt tut, ist, sie macht quasi das Bild nochmal in der gleichen Umgebung mit den gleichen Bedingungen, aber ohne den Verschluss zu öffnen. Das heißt, du hast dann ein Bild, wo nur das Rauschen drauf ist.
Verstehe.
Und das kann dann wieder abgezogen werden von dem eigentlichen Foto.
Kann man das ausschalten? Will man das ausschalten?
Das kann man ausschalten und ja, ich will das ausschalten, weil, hallo, ich habe doch keinen Bock, nach 30 Sekunden nochmal 30 Sekunden zu warten und währenddessen gehen irgendwie die geilen Blitze runter.
Genau.
Nö. Also ich gehe an der Stelle tatsächlich hinterher in die Nachbearbeitung und sage, okay, jetzt müssen wir halt ein bisschen nicht rauschen. Tja. Bist du noch da?
Ja.
Gut. Du warst so ruhig.
Ich dachte mir, hör mal zu.
Nee, du kannst hinterher einfach ein bisschen entrauschen.
Uh-huh.
Das musst du aber im Einzelfall entscheiden. Also einfach mal probieren. Das ist auch so eine Sache, die übt man vielleicht vorher mal ein bisschen, auch wenn es nicht blitzt. Und weiß dann hinterher ein bisschen besser, ob die Kamera das kann und wie gut sie das kann und ob das noch akzeptabel ist. Tja, und dann aber tatsächlich am besten, wenn die Kamera das kann, so eine Intervallschaltung anmachen, dass die einfach alle 30 Sekunden ein neues Bild macht.
Ja.
Oder du hast so einen externen Drahtauslöser, also Kabelauslöser, der dann irgendwie, den du auf immer auslösen stellst und die Kamera stellst du auf Burst-Modus, also auf wie nennt man denn das auf Deutsch?
Also Reihenbild, ne?
So Reihenbild, genau. Und dann macht sie auch alle 30 Sekunden ein neues Bild. Weil du willst natürlich deine Chancen erhöhen, dass du, wenn dann mal der Blitz kommt, den du eh nicht vorhersagen kannst, dass der dann auch auf dem Bild ist.
Ja.
Und so typischerweise, also ich habe so Situationen ab und zu mal, dass alles zusammenkommt, dass dann Gewitter aufzieht, dass ich an der Stelle bin, wo ich gerade freie Sicht habe, dass es bei mir noch nicht regnet, also dass ich dann quasi im Trockenen sitze, während da hinten irgendwo die Blitze runtergehen, dass ich die Kamera dabei habe und dass ich noch Zeit habe, nachts noch irgendwie 2 Stunden irgendwie da zu sitzen. Das ist mir in meinem Leben 3-4 Mal passiert.
Das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Das darum ärgert es mich auch doppelt, dass es bei diesem Versuch hier nicht geklappt hatte. Weil normalerweise sind die Blitze woanders.
Ja, also ich kriege halt
normalerweise
ist
die Kamera nicht so schön befestigt und ausgerichtet.
Ja. Oh, das also als ich das letzte Mal richtig Blitze gemacht habe, da habe ich die Kamera auf ein zusammengefaltetes, geknülltes T-Shirt irgendwo auf den Stein getan.
Ja.
Das hat auch ganz gut funktioniert. Und dann kannst du damit rechnen, dass du da irgendwie, ich weiß es gar nicht, was sind jetzt, 2 Stunden lang, das sind 60 Minuten mal 2 mal 60 Sekunden und pro 60 Sekunden 2 Bilder. Na ja, gut, da kämst du dann schon auf 14.000 Bilder, kann das sein?
Was,
also ist egal, auf jeden Fall kommst du auf sehr viele Bilder und davon sind hinterher irgendwie gefühlt wahrscheinlich, je nach Situation, 2 oder 3 Bilder
ja,
gut und den Rest kannst du wegwerfen.
Damit hatte ich auch gerechnet. Dann.
Genau. Das ist also tatsächlich ein Spray and Pray.
Hast du es schon mal geschafft, mit einem Smartphone einen Blitz zu fotografieren?
Ja, aber es ist nicht sonderlich gut geworden. Und das habe ich gemacht mit einer App, die heißt Slow Shutter.
Ja.
Und die kann so einen Modus, da muss man aber auch üben, ne? Das ist es, jetzt Gewitter und jetzt lade ich mir schnell die ab runter und tu das, geht nicht, sondern das muss man vorher ausprobieren. Die kann so Light Trails und Blitze und so weiter. Und damit habe ich tatsächlich einen Blitz eingefangen, so aus dem Auto. Da war plötzlich irgendwie Gewitter und dann bin ich an den Straßenrand gefahren und da, wo ich war, war es noch trocken und habe das Fenster runter gemacht und habe dann die Kamera so an den Fensterrahmen gepresst, also das Smartphone an den Fensterrahmen gepresst und dann mit der ab hintereinander irgendwie lauter 10 Sekunden Aufnahmen gemacht und auf einer war dann tatsächlich ein Blitz drauf. Ah, war cool. Ist kein berühmtes Bild geworden, aber
immerhin,
hat funktioniert. Ja.
Für Instagram reicht's, ne?
das klingt jetzt ein bisschen abwehrend. Good enough for
Rock'n'Roll. Das ist ja, Instagram ist ja, was mir überhaupt nicht klar war, diese ganzen Profi-Instagrammer, weißt du, so die 100.000 oder 1 Million Follower auf Instagram haben und so, die benutzen ja alle gar nicht ihre Handys.
Natürlich nicht.
Das war mir gar nicht klar. Also die sind halt mit High-End-DSLRs unterwegs und also eine Wahnsinnsausrüstung.
Und haben 20 Jahre ihres Lebens damit verbracht, das zu perfektionieren.
Genau. Und machen, also obwohl selbst die Jungen, also da gibt's ja auch diese 20-Jährigen, die dann unterwegs sind und so, die haben halt auch alle teure Kameras dabei, machen halt ordentliche Fotos und schieben die dann einfach rüber zu Instagram. Ja. Ich dachte tatsächlich, Instagram wäre so eine Kultur, wo du da wirklich diesen Schnappschuss-Effekt.
Ach, das war mal, das ist schon lang rum. Ja.
Ich bin ja, ein bisschen später dran immer.
Ja, das finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm an der Stelle. Übrigens ist auch bei so Blitzbildern Nachbearbeitung das A und O. Also du musst auch hinterher noch hier an den Schatten arbeiten und hier noch den bestimmten Rausch und so weiter. Also das ist auch bei der Astrofotografie so. Da wird immer gerne noch hinterher ein bisschen gebastelt. Was nicht schlimm ist, das ist einfach notwendig. So, erste Köstlichkeit. Geschmeckt?
Hat geschmeckt. Ich bin schon ganz froh, dass ich intuitiv quasi alles richtig gemacht habe.
Ja.
Halt nur quasi, aber immerhin.
Ach du, aber das ist auch so eine Sache. Meine erste Blitz-Session war für die Katz.
Ja.
Du musst das machen und dann wieder machen und üben.
Ich werf dir mal, mir ist nämlich gerade eingefallen, ich habe tatsächlich dieses Blitzfoto, das einzige, was halbwegs was geworden ist.
Das hast du natürlich auf Instagram geworfen.
Das ist doch
geil, das ist künstlerisch wertvoll.
Künstlerisch pfertvoll.
Das ist ISO 100, Blende 8, 30 Sekunden.
Ja.
Das ist schon mal soweit gut. Und du hast ein bisschen Vordergrund drin.
Mhm.
Hast du das aus dem größeren Bild noch rausgekroppt?
Oder? Ja, das habe ich rausgekroppt noch.
Und hast hinterher noch so ein Schärfungsding drüber laufen lassen?
Ja, ich habe irgendwie alles draufgeworfen, was irgendwie Kontrast und blach. ja.
Also ich finde den Blitz sehr eindrucksvoll.
Der Blitz ist prinzipiell eindrucksvoll, aber ich hätte ihn halt gerne in scharf gehabt, also in geil.
Mhm.
Das ist halt wirklich sehr, sehr ärgerlich.
Ja, nimm's als Ansporn.
Ja.
Nächstes Mal noch mal kurz die Sendung hier wieder hören und dann klappt das schon.
Das Panorama.
Habe ich auf Lofoten ganz viel gemacht. Also dieses, boah, geil, und siehst du diese Weite. Und das Problem ist ja folgendes. Also das ist ein echtes Problem. Du hast mit den Augen einen Blickwinkel von, ja, ich sag mal so ungefähr 180 Grad.
Ja.
Da ist zwar nur in der Mitte scharf, aber du siehst die ganze Weite.
Genau, die spürst du sozusagen an den Rändern, ne?
Genau, die Brennweite, die du aber mit den Augen hast, wenn du es mit der Kamera vergleichen würdest, ist nicht wie so ein super Weitwinkel. Also wenn du so eine 180 Grad Bildwinkel mit der Kamera zeigen willst, dann musst du damit irgendwie in so einem 8 mm Fischei daherkommen oder so.
Und dann wird's halt fischig.
Und dann hast du das Problem der gebogenen Linien. Dann hast du aber auch das Problem, dass bei so einem super Weitwinkel alles in der Distanz einfach noch weiter weg ist und verschwindet.
Und stimmt, das wird nach hinten kleiner. Ja, klar.
Massiv kleiner sogar. Je weitwinkliger, desto mehr ziehst du quasi diese Tiefe in die Tiefe. Und mit den Augen ist das nicht so, sondern mit den Augen hast du beides. Du hast eine längere Brennweite. Also du siehst die Sachen einfach größer und du hast diese große Weite und jetzt ist bei vielen Fotografen und Fotografinnen der Impuls da, dass sie sagen, oh, ich will aber so dieses Majestätische, diese Landschaft einfangen und dann nehme ich mir einen 14 mm Weitwinkel mit und dann haben sie hinterher Bilder, wo einfach die Landschaft nicht mehr wirklich drauf ist.
Winzig kleine Berge vor unendlich langen Wiesen.
Genau, das ist ein echtes Problem, weil das ist tatsächlich, das lässt sich so nicht wirklich vereinbaren.
Ja.
So, was kannst du tun? Du kannst natürlich so ein Panorama schießen. Das heißt, du nimmst eine längere Brennweite, also ich sage jetzt mal 50 mm oder in meinem Fall 24 mm, merkst dann aber, oh, das passt nicht ganz vom Bildwinkel rein und kannst jetzt einfach mehrere Bilder aneinander rechnen und dann kommt da hinten ein sogenanntes Panorama raus.
Ja. Womit machst du das?
Das gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Also entweder die Kamera kann das.
Ich nehme dann immer, wenn ich sowas habe, denke ich, oh geil, nehme ich das iPhone, weil
iPhone kann das richtig gut.
Ich habe eine App, die heißt Autostitch. Die macht halt beliebig viele Fotos, knuppert die zusammen, egal in welche Richtung du die schießt. Also die findet
ich mache das mit der eingebauten Kamera im iPhone.
Ja.
Die hat einen Panorama-Modus, der wirklich gut funktioniert. Hm. Apple hat ja auch, das muss man sich geben, habe ich kürzlich auch gehört, dass die 600 Leute an der Kamera am Arbeiten.
Alter.
Also das ist, die haben da richtig Manpower drauf, dass das gut wird. Und die Kamera ist auch in der Lage, dann so Belichtungsunterschiede zwischen links und rechts, weil links steht die Sonne am Himmel und rechts sind die Wolken.
Ja.
Und du machst so ein Panorama und das wird ausgeglichen und sieht irgendwie trotzdem noch gut aus. Also ich habe ein Panorama direkt von der Kamera irgendwie auf Facebook geworfen, während ich dort war, in Lofoten. Und da kam dann als erste Reaktion, boah, geiles Panorama, mit welcher Kamera sind das gemacht? Mhm. Habe ich zurückgeschrieben, iPhone. Also die kann es richtig gut. Es gibt aber auch so Kompaktkameras oder Systemkameras. Hatte jetzt auch jemand dabei von der Gruppe, das war irgend so eine Sony, die das eingebaut hat, die einfach, während du schwenkst, hältst den Finger drauf und dann macht's klick, 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 so ganz viele Bilder und am Ende fällt dann ein Panorama raus und das ist auch erstmal so okay. Was ich gemacht habe, ist, wenn ich nicht jetzt mit dem iPhone eins gemacht habe, habe ich es halt mit der Spiegelreflex gemacht und da gibt es halt so zwei, drei Sachen, die man beachten muss, damit das ordentlich rauskommt und dann gibt es Software, mit der man das zusammenrechnen kann.
Mhm.
Und
macht Lightroom das?
Lightroom macht das.
Okay.
Also seit mindestens jetzt einem Jahr auf jeden Fall. Also erstmal sinnvoll, also wir reden jetzt mal von einem horizontalen Panorama.
Ja, klar.
Also du kannst natürlich auch so Kacheln, so 3x3 oder so machen.
Hochhäuser habe ich auch noch nicht versucht mit einem Panorama.
Kannst du vertikal
Ich habe meinen Kölner Dom mit Autostitch gemacht. Das waren, glaube ich, 4 oder 6 Fotos, die ich vom Kölner Dom gemacht habe, in die Höhe. Und habe es dann zusammenrechnen lassen. Sieht sehr lustig aus, ein sehr gedungener Kölner Dom.
Der hat dann einen Bauch, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, ich schau mal, ob ich den finde. Ich meine, ich
hätte den auch in der Mitte so aus dann.
Nee, warte mal ab. Ich hoffe, ich finde ihn.
Also, übrigens Tipp, für die noch mal kurz zurück zum iPhone, die Panorama-Funktion, die zeigt dann so einen Pfeil an und dann soll man von der einen Richtung in die andere.
Und dann möglichst auf Höhe des Pfeils bleiben, ne? Das macht mich immer so fertig, weil ich immer so am Zittern bin.
Wenn man auf diesen Pfeil tappt, dann kann man den umdrehen.
Ah.
Also, dass man auch von rechts nach links dann zum Beispiel anstatt von links nach rechts.
Auch gut zu wissen.
Lesen kann. Gut, aber jetzt nochmal zurück zur Kamera, wo das eben nicht eingebaut ist. Sinnvoll ist es, hochkant zu schießen, weil du rechnest die ja nachher in die Breite zusammen. Ja. Und wenn du die Kamera nicht hochkant nimmst, sondern quer, dann fehlt dir halt nachher Höhe.
Mhm.
Brauchst zwar weniger Bilder, aber dafür fehlt dir Höhe. Dann sind die ganzen bewegten Ziele immer ein bisschen problematisch. Also wenn die Kamera ein Foto macht in irgendeinem automatischen Modus, dann macht sie ja einen Weißabgleich.
Ja.
Dann macht sie einen Autofokus, also versucht dann die Schärfe einzustellen und berechnet die Belichtung neu, je nachdem, was da im Bild ist. Und die drei Dinge können hinterher ein Problem darstellen, weil jetzt hast du, sagen wir mal, 4 Bilder mit unterschiedlichem Weißabgleich und jetzt muss die Software da irgendwie bisschen Magie drauf werfen. Und das ist schwierig. Das gleiche mit der Schärfe. Wenn du jetzt irgendwie auf der einen Seite was Nahes hast und auf der anderen Seite was Fernes, dann hast du unterschiedliche Schärfebereiche und die lassen sich auch nicht so ganz problemlos zusammenrechnen.
Mhm.
Und die Belichtung ist nochmal so ein Ding. Auf der einen Seite geht gerade die Sonne unter, auf der anderen Seite ist schon dunkel und wenn du das immer automatisch belichten lässt, dann muss die Kamera hinterher das auch oder die Software das hinterher auch nochmal anpassen und das kann dann auch zu Artefakten führen. Also heißt Weißabgleich einfach mal, den automatischen Weißabgleich schalte ich an der Stelle aus.
Aha.
Die Schärfe stelle ich an eine Stelle ein und lasse sie da.
Mhm.
Und dann ist das halt so über das ganze Bild. Und die Belichtung stelle ich auch auf einen Punkt ein und lass ihn da. Das mache ich meistens so, dass ich die hellste und die dunkelste Stelle einmal anvisiere und schaue, wo die Belichtung jeweils wäre und dann was in der Mitte davon nehme. Ja. Das funktioniert an sich ganz gut.
Ja, und die dann, Zeit hat man ja auch für Panoramen, weil die Sachen, die man da fotografiert, laufen in der Regel nicht weg.
Das ist speziell bei Landschaften, ist das, geht das eigentlich. Mhm. Ja, und dann mit Overlap fotografieren. Also ich mache das schon so 50% Überlappung ist da schon hilfreich. Und die Kamera immer auf gleicher Höhe halten. Auch das, da orientiere ich mich dann immer in der, im Sucher an diesen Fokuspunkten und sage, okay, die zwei Fokuspunkte sind jetzt auf dem Horizont und die bleiben da auch. Und dann drehe ich und dann funktioniert das an sich immer ganz gut.
Ich habe dir den Dom jetzt übrigens mal in den Chat geschmissen, den Link dazu. Er hat tatsächlich einen Bauch.
Ja, der baucht aus. Ne? Das, ja. Ist da, das ist da, die Art der Projektion, die da gewählt wird vom von der Software. Also du hast, es gibt die zylindrische und die sphärische Projektion und die perspektivische und das sorgt dann jeweils ein bisschen für eine andere geometrische Berechnung, weil du musst ja aus diesen Geometrien der Einzelbilder, muss ja die Software eine neue Geometrie rechnen.
Aha.
Und das ist nicht so trivial. Nee, kannst den Lightroom dann übrigens einstellen.
Ah ja, sieht also, aber ganz hübsch aus, ne?
Sieht ganz hübsch aus, ist halt ein bisschen kurz geraten. Ein
bisschen albern halt, aber ja.
Hättest du vielleicht noch so ein bisschen die Länge ziehen
Alberner
können.
Alberner Dom da.
Ja, der kurze, stumperte Dom da. Ja, und dann rechnest du die Bilder zusammen, die Einzelbilder. Und ich mache das mit Lightroom. Lightroom kann das mittlerweile sehr gut. Mhm. Kannst du die Bilder auswählen, also mehrere Bilder dann auswählen, rechts draufklicken und dann heißt das Kommando, glaube ich, Merge to oder auf Deutsch zusammenführen oder so ähnlich. Und da gibt's dann zwei Möglichkeiten, Panorama und HDR. Hm.
Und womit wir bei der nächsten Kostbarkeit wären?
Ja, also lass uns noch ganz kurz das beenden, weil du hast nämlich da dann die Möglichkeit, die Projektion auszusuchen. Ja. Und du hast auch eine Möglichkeit, die...
Also Projektion aussuchen im Sinne von, mach mal diesen Berg in der Mitte was größer, also wölb dieses Foto mal ein wenig in meine
zum
Richtung.
Beispiel.
Okay.
So, also diese zylindrische, sphärische und perspektivische Projektion.
Ja.
Und dann hast du noch eine Funktion, weil das Problem bei Panoramen ist ja immer, du hast am Schluss eine, ja, wie sagt man da, dir fehlt am Schluss Material. Also so in den Ecken zum Beispiel. Ja. Und dann musst du das beschneiden, das Bild. Und dann fällt dir irgendwie am gesamten Bild oben ein Drittel weg.
Ja.
Das kann schon mal passieren. Und wenn man das nicht möchte, dann gibt es da eine Funktion, die heißt Boundary Warp. Mhm. Ränder verkrümmen. Und da kannst du dann so einen Slider ziehen.
Ja.
Und dann, das ist allerdings nur in der aktuellen CC-Version, in dieser Creative Cloud-Version drin leider, kannst du... Dann werden die quasi am Rand so hingebogen, dass die dann die Ecken ausfüllen. Also bei Himmeln geht das gut, bei Landschaften funktioniert das ganz gut. Bei Architektur sieht's scheiße aus. Tja.
Das heißt, bei Architektur hättest du dann wahrscheinlich den Effekt, dass das Haus irgendwie so in die eine Ecke hin sich verjüngt.
Genau, das sieht dann ganz doof aus.
So ein bisschen wie die Enterprise, wenn sie Lichtgeschwindigkeit aufnimmt.
Genau. Und Lightroom macht dann am Ende ein DNG draus, wo du die ganzen RAW-Bearbeitungsmöglichkeiten weiterhin hast. Du musst also nicht vorher bei den einzelnen Panoramabildern schon eine Bearbeitung machen. Das kannst du auch hinterher tun.
Sehr gut.
So. Und jetzt haben wir die zweite Möglichkeit, Dinge zusammenrechnen zu lassen. Das ist die HDR-Geschichte.
Genau, da werfe ich dir doch direkt mal, um dich endgültig fertig zu machen, einen Link in den Chat zu einer HDR-Aufnahme, die ich gebastelt habe.
Das ist cool.
Das ist heftig, oder? Chris muss sich übergeben. Das ist halt Clownkotze par excellence. Also da habe ich alles draufgeworfen, was iPhone war das, glaube ich sogar. Ja, ich glaube, ich habe es mit dem iPhone gemacht. Also alles draufgeworfen, was es hergegeben hat.
Das ist natürlich jetzt hier Kontrastumkehr vom Feinsten. Ne? Da, ja. Wo die Sachen eigentlich nicht dunkel sein dürften, sind sie dunkel.
Ja.
Die Farblichkeit ist der Hammer.
Dann noch ein bisschen Körnung, Schärfe, leck mir mal Arsch.
Phaser auf volle Stufe.
Phaser, genau.
Ja, Ja.
Aber witzigerweise finde ich, sieht es gar nicht so schlecht aus, weil es so überunnatürlich aussieht. Ja, ja. Das also fühlt mir dann wieder ganz gut.
Es ist schon klar, das ist ein ironisches HDR, was du da gemacht
genau,
hast.
Ja.
Ja, also was
hatte ich
was
halt ist, lange als Bildschirmhintergrund, also als auf dem Handy. Ja.
Also was ist HDR? HDR, High Dynamic Range, ist, wenn du von einer Szene schnell hintereinander mehrere Belichtungen machst. Eine dunkle, eine mittlere, eine helle oder sogar noch mehr. Und dann nimmt sich die Software quasi aus den unterschiedlichen Bildern die richtig belichteten Teile raus. Also bei dem dunklen Bild werden dann die hellen Teile genommen, weil die ordentlich belichtet sind, die hellen Wolken. Bei dem hellen Bild werden dann die Schatten im Vordergrund irgendwie übernommen und rechnet das zusammen und macht damit ein Bild, was einfach mehr Helligkeitsunterschiede sehen kann, als die Kamera das kann. Mhm. So mit einem Bild.
Was ja im Grunde gar nicht schlecht ist.
Das ist erstmal gut, weil unser Auge macht das ständig.
Ja.
Das ist ja das Ding. Unser Auge macht quasi Dauer-HDR immer. Da wird auch teilweise in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich belichtet, wenn wir unser Auge anschauen. Das kann die Kamera so ja gar nicht. Mhm. Und deshalb ist das schon so ein bisschen, ja, so ist das aber, wie ich es mal gesehen habe, ne? Oder wie es sich angefühlt hat. Das kommt dem schon nahe, was man glaubt, gesehen zu haben. Mhm. Aber es wirkt halt doch aus meiner Sicht, aber das ist eine Geschmackssache, dann manchmal ein bisschen zu übertrieben. Also HDR ist immer so ein zweistufiger Prozess. Das wird heute für diese Art Fotos verwendet. Man kann auch tatsächlich so anmutende Fotos machen mit nur einem Foto. Also mit einem guten RAW-Foto geht da schon eine ganze Menge. Aber es ist eigentlich ein zweistufiger Prozess. Das eine ist erstmal die Bilder zu erstellen, also mehrere Bilder. Das nennt man bei uns Belichtungsreihe.
Ja.
Also ich mache da typischerweise -2 Blendenstufen, Mitte und +2 Blendenstufen.
Was das machst du manuell, machst du das? Also händisch?
Das kannst du an der sozusagen Kamera einstellen.
Ja, ja, aber du machst dir die Mühe, dann tatsächlich 3 Fotos zu machen, oder?
Richtig. Also das geht je nach Kamera, stellst du dir auf dieses Belichtungsreihe oder Bracketing und.
Ach so, die Kamera macht. Ach so, okay.
Ich
dachte, du würdest dann nochmal Belichtung ändern, nochmal auslösen.
Nö, du sagst dann der Kamera, mach das mal, hältst den Finger drauf, dann machst klick, klick, klick.
Ja.
Und dann hast du 3 unterschiedliche Belichtungen vom gleichen Ding. Und dann gehst du genauso wie bei der Panorama-Geschichte in deine Software, also in diesem Fall Lightroom her und sagst, hier, wählst sie alle aus, machst Rechtsklick drauf und sagst, so, jetzt hier, bitteschön, mach doch mal hier ein HDR draus. Ja, und dann tut die Software das und rechnet das zusammen und ich versuche das mal hier parallel kurz zu tun, auf Englisch, Photo Merge HDR, Creating HDR Preview, dann kriegst du ein Preview und da hast du dann so ein paar Optionen. Nämlich Auto-Align, also füg die mal so zusammen, dass die nahtlos aufeinander passen, weil du hast die aus der Hand geschossen und dann hast du die Kamera nicht bei allen Bildern genau auf den gleichen Punkt gerichtet.
Ja.
Also er versucht, die so übereinander zu legen. Da gibt's noch so einen Auto-Tone, da versucht er dann schon mal so eine Grundbearbeitung für dich zu machen. Und dann gibt es noch das De-Ghosting, also das Entgeistern sozusagen.
Ja, das ist, wenn Leute durchs Bild laufen, ne, die dann.
Ja, nicht nur, aber wenn zum Beispiel der Wind geblasen hat und ein Baum zwischen den Bildern sich verändert hat oder ja. Jetzt hier bei Lofoten, wenn das Wasser im Vordergrund, das Meer sich bewegt hat, dann ist das schwierig, die zusammenzurechnen oder sieht auch doof aus. Und da kannst du dann diesen De-Ghosting Amount, also wo er die Unterschiede findet, quasi einstellen, wie viel Mitte, wenig, mittel oder hoch. Und dann versucht er das so irgendwie hinzubekommen. Und was du dann am Ende bekommst, und jetzt wird's interessant, nach diesem sogenannten Merge, also wenn die zusammengefügt sind, diese Bilder, dann bekommst du ein Bild, was auch erstmal normalerweise nicht so spektakulär aussieht. Aber jetzt hast du diese Slider in dem Entwicklungsmodul, also Belichtung und Highlights und Shadows und so weiter.
Die gehen über einen viel größeren Bereich
jetzt. Die gehen dann plötzlich statt über 5 Blendenstufen über 10.
Ja.
So, und jetzt kannst du plötzlich Schatten rauskitzeln. Und wenn du das normal mit einem Foto machen würdest, dann würden da noch ein bisschen Rauschartefakte hinzukommen in den Schatten. Dann würde es da ein bisschen grisselig aussehen. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das heißt, du kannst jetzt tatsächlich extrem herangehen und sagen, oh, ich will aber unter dem Bootshaus da, in dem Wasser möchte ich aber gerne die Schatten auch noch sehen, dann ziehe ich die nach oben und mir sind die Wolken aber zu hell, dann ziehe ich das alles noch ein bisschen runter. Du hast einfach drastischere Bearbeitungsmöglichkeiten, ohne dass du irgendwie in komische Artefakte abgleitest. Und das ist erstmal schön.
Mhm.
Das ist aber natürlich auch gefährlich, weil jetzt fängst du natürlich auch an, extremer zu bearbeiten. Und jetzt, das, was wir jetzt machen, also dieser zweite Teil in dem HDR-Prozess, der erste war die Akquise und das Zusammenrechnen. Ja. Der zweite Teil ist jetzt, was man als Tonemapping bezeichnet. Also wo quasi Helligkeiten im Bild auf neue Helligkeiten gemappt werden. Also dass die Wolken eben nicht mehr so ganz hell sind, sondern dunkler werden und dass die Schatten eben aufgehellt werden. Das ist Tonemapping. Mhm. Und dieses Tonemapping, dieser Prozess, der macht Clownkotze oder der macht eben einfach nur eine schönere, größere Dynamik, die ich sag mal, noch natürlich aussieht.
Ja.
Und an dieser Stelle, da trennt sich dann für mich so die Spreu vom Weizen. Du hast halt entweder die over the top, das ist völlig okay, wenn einem das gefällt, aber mir gefällt es halt nicht.
Mhm.
Und ja, aber das ist Geschmack, ne? Also das will das gar nicht werten. Letztendlich ist ein Bild, was Bohr macht, ja erstmal hat es ja seine Daseinsberechtigung.
Ja, wobei die Bilder, also so wie das, was ich dir geschickt habe, dieses Portijol-Bild, das macht halt Bohr, aber auf so eine
Weise, ne? Das ist natürlich schon ein bisschen ein Cheap Trick manchmal.
Ja, genau. Und wenn es aber einfach ein wirklich gut aussehendes Bild ist, bleibt es ja vermutlich viel stärker hängen.
Ja, also ich sag mal, eine saubere, ordentliche, schöne Komposition, die hat natürlich schon mal in sich intrinsisch so einen Wert, der du kannst ein langweiliges Bild natürlich schon aufpeppen. Aber dann bleibt's halt ein aufgepepptes, aber immer noch langweiliges Bild.
Ja, cool.
Also die Komposition ist schon ganz wichtig. Mhm. Das ist übrigens in der Musik nicht anders. Also ein guter Song funktioniert auf dem Klavier und auf der Gitarre und Vocal genauso gut wie mit der kompletten Band. Und es gibt halt Songs, die geben nicht viel her und werden dann entsprechend produziert. Das ist halt dann, ja, das sind so ein bisschen leere Kalorien, so gefühlt. So. Nächstes.
Mitzieher. Da habe ich kein Foto für dich im Angebot. Weil sowas habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Oder zumindest, ich weiß
also
es gar nicht.
Also der Mitzieher ist immer, dass ein Subjekt still steht vermeintlich und der Hintergrund sich bewegt.
Jo.
Also letztendlich, du musst die Kamera so bewegen, dass das, was du da, das Auto, das Fahrrad, den Fußgänger, der sich da durchbewegt, dass der halt im Verhältnis zu deiner Kamera sich nicht bewegt. Mhm. Also muss genauso schnell sein wie das Ding. Und das ist so ein bisschen wie Blitze fotografieren. Du musst unglaublich viel Ausschuss hinterher wegwerfen. Aber das ist gar nicht so schwierig. Also es gibt bei Mitziehern eigentlich nur zwei Sachen. Die erste ist, wie lange belichtest du denn?
Das ist halt das ja. Ich meine, du willst es ja auch aus der Hand fotografieren und du zitterst ja selber auch.
Ja, das ist aber gar nicht so schlimm. Also diese Bilder haben so eine Dynamik, wenn das Subjekt noch ein bisschen wackelt, das kann ganz apart sein. Aber du hast immer das Problem, wie lange belichte ich? Und da gibt's eine ganz einfache Regel und zwar 1 geteilt durch die Stundenkilometer, die das Ding schnell ist.
1 durch 50, 1 durch 100, ja.
Also wenn so ein Rennwagen mit 300 Sachen auf der Autorennbahn an dir vorbeizischt, dann nimmst du eine 300. Sekunde und musst aber dann entsprechend schnell bewegen.
Ja.
Oder wenn jetzt Zone 30 ein Fahrrad mit 30 km/h an dir vorbeipfeift, dann ist das entsprechend langsamer, also brauchst du auch eine langsamere Belichtungszeit, damit das im Hintergrund auch ordentlich verzogen ist. Ohne zu viel zu verzogen zu sein. Also da gibt's tatsächlich so einen Bereich, in dem es einfach gut aussieht.
Ja.
Und das ist zumindest mal so ein Daumenwert.
Und es also, gehört auch noch so ein bisschen, man muss vor allen Dingen auch, glaube ich, üben auszulösen, weil du hast ja du musst ja anfangen zu ziehen und dann irgendwann Klick machen. Und ich könnte mir, oder?
Nee. Also du hast zwei Einstellungen, die dir dabei helfen. Das eine ist wieder dieser Reinbildmodus, Burstmodus.
Ja.
Also du drückst einfach drauf und während du ziehst, macht's klack, 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 klack.
Okay.
Das heißt, du erhöhst einfach deine Chance, dass da ein Gutes dabei ist. Und du stellst deinen Autofokus so ein, dass er auch, dass er quasi mitrechnet.
Ja,
also Continuous, diesen Servo-Modus oder Continuous-Modus oder wie auch immer der heißen mag. Weil während das Ding auf dich zukommt, kommt's näher und dann ist es irgendwann ganz nah und dann geht's weg. Und die Schärfe, die soll ja dann schon irgendwie da auch sein.
Ja.
Das heißt, diese zwei Einstellungen helfen da. Und dann gibt's einfach nur noch eins, üben, üben, üben. Also üb das mal irgendwo, wo an der Straße oder so, wo Autos vorbeifahren. Ja. Und dann wirst du relativ bald merken, ob das...
Dass alle langsamer fahren, weil sie glauben, du würdest blitzen.
Genau, wenn die in die Eisen gehen und dann, wenn du dann den ersten Auffahrunfall verursacht hast, dann solltest du schnell das Weite suchen. Also das ist so eine Sache, die kann man auch üben. Und dann, wenn dann irgendwie das, ich weiß es nicht, das Fahrradrennen im Ort ist, wo man dann vielleicht mal 2, 3 so Bilder machen möchte, ja, dann kann man das da alles anwenden.
Ach, muss ich echt mal ausprobieren. Ich kann ja hier auch bei mir auf dem Tempelhofer Feld die ganzen Rennradfahrer, die da ihre Kreise ziehen. Das ist ja ganz praktisch.
Ist übrigens bei linear sich bewegenden Dingen einfacher. Also
so rechts, Dinge, links, meinst du?
Dinge mit Rädern.
Ja.
Also der Jogger, den du da mitziehst, der hüppelt auch noch hoch und runter. Das ist dann etwas schwieriger.
Und der ist mir auch zu langsam, als dass das irgendwie eine gute...
Oh, da musst du halt die Kamera... Obwohl, halt
eins durch sieben.
Also und übrigens in dem Fall natürlich den Belichtungsmodus auf oder den Messmodus auf Zeit stellen. Ja. Also TV oder T oder S, damit du quasi die Zeit vorgeben kannst und die Kamera sich dann um den Rest kümmert.
Ja, klar.
Mitzieher. Next.
Sonne.
Sonne, Mond und Sterne. Fangen wir mit der Sonne an.
Ja, ND-Filter, ne? Und zwar so richtig.
Also erstmal Sonnenbilder. Also wenn die Sonne im Bild ist, einfach ein normales Bild, wo die Sonne drin ist, der Sonnenuntergang, einfach schießen. Die Kamera macht dann schon ziemlich viel richtig.
Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich macht die mehr richtig, als man selber kann.
Also ich hab bei den Lofoten-Bildern habe ich so einen Sonnenuntergang drin. Da hast du die Sonne auf dem Meer und hinten einen ziemlich dunklen Himmel und das ist eher so ein silhouettenartiges Bild, weil die Kamera, also da geht's nur um die Reflexion der Sonne im Meer. Das macht ja so einen Streifen.
Wo ist es denn? Wo ist es? Ah, da, das, genau.
Und das ist mit Blendenvorwahl fotografiert. Jo. Draufgehalten, Klick, fertig. Da ist auch fast nichts dran bearbeitet.
Und die Berge sind unscharf, ja.
Weil die Schärfe ganz vorne liegt.
Ja.
Ja, also das ist
Absicht?
Tatsächlich.
War das Absicht?
Ich habe da mehrere verschiedene gemacht und das war das Hübscheste davon. Also das ist die eine Sache. Einfach mal schießen. Wenn man die Sonnen, wenn man so Strahlen sehen möchte, also die von der Sonne ausgehen, so wie die Sonne ja üblicherweise gemalt wird, ja. Dann kriegt man das mit einer kleinen Blende hin.
Ja. Also weil die Strahlen, die kommen ja vom Verschluss, ne? Also von der Blende.
Von der Blende. Also statt F4 dann zum Beispiel F16 oder F22, dann macht das Objektiv, dass da Strahlen zu sehen sind. Das ist je nach Objektiv unterschiedlich. Also wir haben uns tatsächlich den Spaß gemacht, um nachts um eins am Strand verschiedenen Kameras mal zu vergleichen, beziehungsweise die verschiedenen Objektive mal zu vergleichen. Das hat mit der Blende zu tun und mit allen möglichen Dingen, wie die Optik da funktioniert. Du hast tatsächlich dann je nach Kamera so ganz scharfe Strahlen oder je nach Objektiv, Kamera hat damit nicht viel zu tun, je nach Objektiv ganz scharfe Strahlen oder ganz verwaschene, komische, das ist dann je nach Objektiv unterschiedlich. Die Anzahl dieser Strahlen, die du da siehst, die ist übrigens
abhängig von den Lamellen, die da
abhängig von den Lamellen. Und zwar, wenn du eine gerade Zahl Lamellen hast, also 6, 8 oder 10 oder so, dann ist es auch tatsächlich die Anzahl der Lamellen.
Mhm.
Und wenn es ungerade ist, dann hast du die doppelte Anzahl.
Ah ja.
Weil das in beide Richtungen strahlt.
Okay, ja, klar. Ja.
Das überlagert sich dann so. Ja, so, und jetzt aber noch Sonne fotografieren, so in der Nähe quasi den Fall Sonnenfinsternis.
Mhm.
Du willst da die Kamera mit einem starken Tele irgendwie, die Sonne mit einem starken Tele ablichten. Da gibt's dann tatsächlich spezielle Filter dafür, die aber alles andere als günstig sind. Also so einen normalen ND würde ich da nicht nehmen, der reicht nicht aus.
Mhm.
Aber was ich immer wieder gesehen habe und was ich dann irgendwann mal auch mal selber basteln muss, ist so ein Selbstbastelfilter aus so einer Sophie-Folie.
Ja.
Also Sonnenfinsternisfolie.
Diese in den Pappbrillen drin sind, ja.
Richtig, die kannst du aber auch kaufen, so in A4-Bögen zum Beispiel.
Aha.
Und kannst dir damit selber was bauen. Alles, was du da tun musst, ist einen Ring aus Pappe zu machen, der quasi gerade um das Objektiv passt.
Ja.
Und dann so eine Folie drüber zu spannen, dass die keine Falten wirft vorne.
Ja.
Und dann kannst du die rundrum so schön mit Klebefilm festbacken und dann hast du einen Aufsatz für dein Objektiv, mit dem du so viel Licht rausnehmen kannst, dass es funktioniert. Also wenn das okay ist, da durchzuschauen mit den Augen in die Sonne, dann ist das für die Kamera allemal okay.
Ja. Wo und kauft man sowas? Im normalen Fotozubehörladen?
Das würde ich das mal, warte mal, Sonnenfolie. Fragen wir doch mal. Astrosolar, Sonnenfilterfolie, Bader Planetarium.de, also einfach mal Sonnenfolie eingeben, dann kriegst du hier.
Das ist keine Raketenwissenschaft, das zu kriegen, okay.
Nee, das kannst du kaufen. Da gibt's dann auch so Filter schon fertig gemacht, die aber genauso aus dieser Folie bestehen und dann auf Objektive passen. Je nachdem, was du da anlegen möchtest. Also hier die Astrosolar-Fotofolie in Teleskopqualität, was ja immer das jetzt genau bedeuten mag, kriegst du den Bogen für 30 Euro. Ich pack dir mal den Link hier rein. Das ist eine hübsche Web 1.0-Seite.
Die ist oh ja.
Schön. Aber das ist jetzt 100 mal 50 Zentimeter.
Ja, kriegst du ja, legst das zusammen. Mit dem,
also 20 mal 30 Zentimeter, das ist die, okay. Das ist eine passende Folie dazu für Teleskope. Das funktioniert dann auch auf deinen, da sind auch Bilder dabei, also wie Teleskope quasi vorne, dann so richtige Platten, die da mitgemacht werden, davor haben. Also das wäre so ein Ansatz. Schönes Selbstbauprojekt. Und dann auch am besten testen, bevor die Sonnenfinsternis stattfindet.
Ja.
Weil ansonsten sitzt man dann da und oh scheiße, wie geht das jetzt? Und auch nee, es funktioniert nicht. Und dann ist man am Rotieren. Ja, und wenn man ein richtig langes Tele hat, dann kriegt man damit möglicherweise sogar Sonnenflecken zu sehen und so Zeug.
Mond. Mond ist ja relativ simpel, weil es ist meistens dunkel, wenn man den fotografieren will. Das heißt, das ist ein schöner Lichtfleck. Und also was ich festgestellt habe, ist das Einzige, was es trübt, ist die Atmosphäre. Also weil der ist halt nie wirklich scharf. Man kann dann noch so an Kontrasten regeln, dann wird er ein bisschen, ja, ne, aber.
Also Mond überhaupt, also erstmal gibt's da so ein paar technische Probleme. Mit der Belichtungsautomatik ist schwierig, weil der Mond ist halt, also zurück scharf stellen ist einfach.
Ja.
Auf dem Mond Suche antippen, Belichtungsknopf antippen, scharf. Überhaupt kein Thema. Aber der ist halt, ja, von der Belichtung her schwierig, weil der große schwarze Himmel und der kleine helle Mond, da sagt die Kamera, ich muss heller machen und dann hast du halt eine ausgefressene weiße Scheibe da und ja, keine Details. Das ist ein echtes Problem. Und das heißt, da musst du tatsächlich manuell belichten. Dafür gibt's eine Regel. Das ist die Looney 11, die hatten wir ja auch schon,
ja, mal.
Da stellst du dein ISO auf, du stellst die ISO auf die Invert, ne, Moment, ja. Du stellst die ISO auf die Belichtungszeit. Also inverse Belichtungszeit, so rum. Also wenn du mit einer Hundertstel Sekunde belichtest, dann ISO 100. Oder mit einer 500stel Sekunde belichten möchtest, ISO 500. Und dann stellst du die Blende auf 11 und schießt. Das ist die Looney 11. Heißt, du kannst ein Foto vom Mond problemlos aus der Hand schießen.
Ja.
Ist total einfach. Du musst nur die richtigen Settings machen. Also stell dir vor, du hast eine lange Brennweite, sagen wir mal 300 Millimeter.
Mhm.
Und du möchtest ja, wenn du aus der Hand mit 300 Millimetern schießt, möchtest du ja mindestens eine 300stel Sekunde oder kürzer fotografieren.
Ja, weil du sonst also das Zittern mit drauf kriegst. Ja.
Also sagen wir mal eine 1000stel Sekunde.
Ja.
Das heißt, du stellst dann deine Kamera auf eine 1000stel Sekunde, ISO 1000, Blende 11 auf den Mond, abdrücken, fertig. Das ist total simpel.
Im Grunde ja, man muss sich nur dran erinnern, obwohl hast du ja ein Smartphone dabei, wenn du das dann machen willst. Genau.
Also die Looney 11 ist da tatsächlich extrem hilfreich. Ist ein Startwert, je nachdem Atmosphäre und so weiter, kann das auch mal eine Blende 8 sein, die du da brauchst, aber das ist ein Startwert. Trau nicht dem Display, das ist auch so eine Sache. Die Kamera zeigt dir hinterher das Bild an und
du denkst, ui.
Und ja, du sagst, boah, scheiße, ist das hell, weil deine Augen sich schon an die Dunkelheit gewöhnt haben und das Display möglicherweise vom Mittagsshoot immer noch auf maximale Helligkeit steht.
Ja.
Also das ist so der erste Griff, den ich mache, wenn ich tatsächlich jetzt mal Nachtaufnahmen mache, ist, ich stelle das Display auf so dunkel, wie es geht. Weil dann blendet mich das nicht und dann, Aber selbst dann kannst du der Helligkeit nicht wirklich trauen. Du wirst auch das Histogramm nicht wirklich verwenden können, weil du hast ganz viel Schwarz und ganz wenig Hell da drin. Mhm. Also diese Mondfotos, die sehen dann auf dem Display ganz oft so viel zu dunkel aus. Oder du kannst es nicht einschätzen. Mhm. Also versuch da mal mit den Regeln zu arbeiten. Luni 11 bis 8 und dann die Belichtungszeit auf oder die ISO auf die inverse Belichtungszeit. Ja. Und dann geht das.
Wie machst du es tagsüber, wenn du tagsüber den Mond fotografieren willst, also am blauen Himmel?
Och, wenn da ein blauer Himmel ist, dann ist der Kontrast zwischen Himmel und Mond nicht wirklich stark. Dann lasse ich das die Automatik regeln.
Ja,
okay. Das ist also einfach. So, jetzt haben wir aber beim Mond natürlich noch ein Problem. Und zwar ist der alleine sehr langweilig im Bild.
Das stimmt.
Also einfach nur einen Mond vor schwarzem Himmel ist zwar eine technische Geschichte, aber so rein gestalterisch.
Pflückst du den Grashalm und hältst ihn ins Bild.
Zum Beispiel. Das ist eine gute Idee. Ja. Oder man überlegt sich halt tatsächlich, wo geht der Mond auf? Wie kann ich ihn direkt über dem Horizont mit Umgebung, mit einer Silhouette von irgendeinem Gebäude oder von einem sonst was fotografieren? Das wäre so eine Geschichte, die dann hilft. Oder im schlimmsten Fall das Ganze aus mehreren Bildern zusammenbasteln. So, mir hat der Joe McNally, Fotograf für National Geographic, mal auf einer Veranstaltung gesagt, dass er bei National Geographic immer RAW-Bilder abgeben muss.
Ja.
Also die wollen nichts Gefakedes haben. Und dann hat er mal ein Bild gemacht für einen Titel von New York. Mhm. New York City im Schuss von irgendwo weit draußen, also so das Wasser und drüber der große gelbe Mond. Und das geht halt so von dem Kontrastumfang nicht. Was okay. Entweder die Stadt oder den Mond, aber nicht beides. Und was hat er gemacht? Er hat dann den Vordergrund, also die Stadt, erstmal fotografiert und hat dann in seiner Nikon die Schlag mich tot die Doppelbelichtungsfunktion verwendet und hat dann
gewartet, bis der Mond da war.
Hat dann als zweites Bild den Mond dahin gemacht, wo es vorher schwarz war.
Super.
Am Himmel. Und hat das dann abgegeben als RAW-Foto und die haben es genommen. Also ganz klares Composite, aber halt in der Kamera gemacht.
Super.
Ja, also auch das ist so ein Ding, so Mondfotografieren, testet das mal, bevor die Mondfinsternis kommt. Weil so ganz beliebt sind ja so Reihen von Mondfinsternisbildern, wo dann
der Mond so auch schön so in einem Halbkreis wandert noch.
Genau, wo man dann die verschiedenen Phasen in einem Bild sieht. Also da kann man sich dann richtig schön dran austoben, aber das übt man am besten mal, bevor das tolle Ereignis dann kommt. Also, Sonne haben wir, Mond haben wir, jetzt noch die Sterne.
Jetzt noch die Sterne. Habe ich noch nie versucht. Also man kennt ja diese Bilder von den wandernden Sternen am Himmel, ne, die so Spuren ziehen, so Streifen.
Mhm. Also es gibt so mehrere Geschichten. Also entweder willst du den Himmel so ablichten, dass die Sterne sich eben nicht bewegen. Das heißt, du hast einzelne Punkte da. Das sind dann so typischerweise Bilder von wunderschöner Landschaftssilhouette unter großer Milchstraße.
Ja.
Geht.
Dafür brauchst du aber einen Motor, oder? Der die Kamera nachführt.
Ja, so, komm mal gleich. Okay. Also erstmal musst du da irgendwo sein, wo es richtig dunkel ist.
Jo.
Das ist nicht mehr so ganz einfach. Und wenn man das Glück hat, dass man irgendwo mal in der Wüste ist oder so. Es gibt aber in Deutschland so ein paar Ecken. Oh, da müsste ich jetzt gucken.
Ja, bei mir um die Ecke ist eine Sternpark im Havelland. Also
es gibt tatsächlich so Parks, die auch designiert sind für Leute, die dann eben so Nachtaufnahmen machen, wo dann auch so Observatorien stehen und so.
Ja, das Westhavelland ist das ist mehr oder weniger bei mir um die Ecke, also so eine Stunde mit dem Auto von Berlin entfernt.
Also dahin gehen ist schon mal ganz gut, weil in der Stadt braucht man es gar nicht versuchen. Da ist so viel Dreck in der Luft und da kannst du die Milchstraße nicht sehen. So, Punkt 1. Punkt 2, die Belichtungszeit ist jetzt natürlich kritisch, weil wenn du lange belichtest, dann wird aus den Sternen relativ schnell eine Sternenspur. Und da gibt's auch eine kleine Faustregel dafür. Auch die ist nur ein Startpunkt, ein Anhaltspunkt. Und das ist die 600er Regel.
Die 600er Regel.
Genau. Mhm. 600 geteilt durch deine Brennweite ist die maximale Zahl an Sekunden, die du belichten kannst, bis du Sternspuren siehst. Also bei 100 Millimetern Brennweite, 600 geteilt durch 100 ist 6, hast du 6 Sekunden Zeit. Wenn du, sagen wir mal, ein 14 mm Objektiv hast, also richtig weitwinklig gehst, dann hättest du 42 Sekunden zu belichten. Das hat immer noch ein bisschen mit der Auflösung der Kamera zu tun, wie groß die Pixel sind und so weiter. Aber generell ist diese 600er Regel mal so ein guter Startpunkt.
Aha.
Und dann hast du, ja, zumindest so punktförmige, dass man die in einer normalen Abbildungsgröße, ohne jetzt, dass man die, also wir reden natürlich jetzt nicht davon, das ganze Ding mit 100 Megapixeln groß an eine, auf Hochhausgröße zu vergrößern, dann siehst du immer Sternspuren. Aber bei entsprechend kleinen Größen ist das dann kein Problem.
Aha.
Das ist die eine Möglichkeit. Und das kriegst du tatsächlich dann mit einem Schuss auch hin. Also dann musst du allerdings die ISO hochdrehen, dann hast du wieder Rauschen und so weiter. So, wenn du länger belichten möchtest, dann brauchst du eine Nachführung. Das ist dann eine mechanische Geschichte heutzutage. Da gibt's so 2-3 Stück im Handel, die eher so auf der günstigen Seite sind. Also günstig in Anführungszeichen. Auch da bist du mehrere 100 Euro los.
Ja.
Und das
auch nicht so ein Grillmotor, nee.
Im Prinzip ja. Also was du machst, ist du führst da quasi die, also du richtest das quasi so aus, dass das irgendwie in Linie mit dem Polarstern ist, also mit der Drehachse.
Ja.
Und dann brauchst du tatsächlich nur noch die Kamera drauf tun, mit so einem Kugelkopf irgendwo hinzeigen und dann hast du zumindest mal ein paar Minuten, die du da fotografieren kannst, bevor dann sich irgendwas bewegt. Das Problem dann ist aber, wenn du Landschaft drin hast, bewegt sich dann die Landschaft.
Oh ja, stimmt. Die bewegt sich ja nicht, genau, ja. Hm.
Das heißt, so richtig lang nachgeführte Bilder mit scharfer Landschaft sind eigentlich zwingenderweise immer zusammengesetzt aus mehreren Bildern.
Okay.
Ist so. Geht nicht anders. Geht auch manchmal von den Kontrasten her nicht, weil du hast eine dunkle Landschaft und oben den Himmel und der wird dann hell und die Unterschiede in der Helligkeit. Also es ist schwierig, das tatsächlich so hinzuzirkeln, dass das passt.
Aha.
So, das ist die eine Geschichte. Willst du Sternspuren machen? Also einfachste Geschichte. Du nimmst die Kamera, stellst sie auf ein Stativ, zeigst damit in den Himmel, versuchst scharf zu stellen. Kommen wir gleich noch dazu. Und dann drehst du, dann machst du einfach deinen Fernauslöser ran, den du festtackern kannst und sagst so, und jetzt löse aus und bis ich wiederkomme, bleibt das Ding offen.
Aha.
Also Stunde zwei. Und dann hast du Sternspuren. Das wäre so eine Möglichkeit, Sternspuren zu machen. Eine der Möglichkeiten. Und das ist aber dann, naja, ein bisschen problematisch, weil du dann sehr gegen Rauschen kämpfen musst.
Aha.
Weil diese langen Belichtungen einfach dann ihre Probleme haben. Außerdem machen es heute viele anders, nämlich mit vielen Einzelbildern. Also hast du kürzere Belichtungen.
Ach so, dann hast du immer ein bisschen Licht pro Stern und legst die dann übereinander, sodass du dann irgendwann pro Stern viel Licht hast.
Ja, oder stell dir vor, du hast tatsächlich so eine Belichtungszeit, also jetzt über die 600er-Regel, sagst du, okay, ich habe 14 Sekunden, kann ich belichten, bis es anfängt zu verwischen, dann mache ich lauter solche Einzeldinger und bastel die hinterher per Software zusammen.
Aha.
Das macht es dann zum Beispiel einfacher, wenn du daraus auch mal ein Video machen möchtest, also zeigen möchtest, wie diese Sternspuren entstehen, weil du hast die Einzelbilder. Du kannst mit dem Rauschen besser umgehen. Du kriegst auch so Sachen wie Flugzeugspuren einfacher weg.
Ja.
Weil dann lässt du halt einfach eins von den Bildern aus und fertig.
Mhm.
Oder das ist einfacher zu retten, wenn am Stativ gewackelt wird. Mit einer langen Aufnahme hast du den
Ein Windstoß und dann, genau.
So. Dazu gibt's eine Software, die ist gratis und die gibt's für Linux, Windows und Mac, die da viele benutzen, und die heißt StarStax.
StarStax.
Also StarStax. Das ist, ja, jetzt nicht, ich würde sagen, nicht die hübscheste Software, aber die funktioniert ganz gut. Und die hat einen Modus, der hat dann, oder ein Tool drin, was auch ganz cool ist, und zwar hast du das Problem, wenn du so mit Einzelbildern arbeitest, dass du Lücken hast.
Ja.
Also, dass das eher wie ein Reißverschluss aussieht, als wie eine fortlaufende Sternspur.
Mhm.
Und da gibt es so einen Gap-Fill-Modus. Der versucht quasi zu detektieren, wo an der Stelle die Sterne sind, und füllt das dann auf.
Aha.
Und das sieht ganz cool aus. Also, das ist so ein Hinweis dazu. Die Sternengeschichte hat natürlich noch ein Problem, und zwar das Fokussieren, das Scharfstellen.
Ja.
Hättest du möglicherweise, wenn der Mond am Himmel ist, kein Problem, weil du dann auf den scharf stellst. Dann ist aber das Problem, wenn der Mond da oben ist, dass du dann von den Sternen nicht mehr so viel siehst.
Mhm.
Also Milchstraße kannst du dann knicken. Und deshalb an der Stelle, was am besten funktioniert, ist der Live-View deiner Kamera. Also wo du quasi durch den Sensor, durchs Objektiv auf dem Display schaust und dann manuell scharf stellst. Du kannst in diesem Live-View in der Regel reinzoomen,
ja,
also digital reinzoomen und dann zoomst du da so weit rein, wie es geht und dann stellst du von Hand auf so einen einzelnen Stern scharf.
Ja.
Und dann ist das Bild scharf.
Ah.
Tja.
Jetzt muss,
so,
ich nur noch mal,
waren Sie.
Jetzt muss ich nur noch mal ins Westhavelland kommen.
Hm. Das tu mal. Ein ordentliches Stativ hilft da übrigens auch.
Mhm.
Das ist sogar notwendig. Und ja, auch mit dem Stativ kann man Dinge verbocken. Und zwar musst du einfach mal, gehen wir mal ganz kurz noch von unten nach oben durch so ein Stativ durch.
Ja.
Und schauen mal, ich glaube, da haben wir vor vielen Monaten auch schon mal drüber geredet.
Ein Stativ, echt?
Ja, also du hast Kontaktpunkte.
Ja.
Also erstmal hast du einen Kontaktpunkt zwischen Boden und Stativ.
Jo.
Und wenn das ein matschiger Sumpfboden ist, dann
wandert das Stativ.
Brauchst du nur nebendran dich zu bewegen und dann bewegt sich das Stativ mit.
Jo. Ja, das bewegt sich auch so. Also je nachdem, wie weich der Boden ist, ja, hast
genau.
du, wenn das 30 Sekunden lang steht, kann es gut sein, dass es seine Position verändert.
Genau. Dafür gibt's dann auch Stative mit irgendwie Spikes unten dran, die man dann in den Boden rahmen kann. Aber am besten ist es tatsächlich auf Steinen oder wo es halt nicht wirklich wackeln kann, dann hast du zwischen den einzelnen Segmenten im Stativbein hast du immer einen Verbindungspunkt.
Ja.
Und wenn da einer nicht richtig angezogen ist, dann wackelt das Stativ.
Ja.
Also ordentlich anknallen an der Stelle.
Nicht dann vergessen, nach fest kommt lose. Ne?
Das ist auch, nach fest kommt ab. Ne? Das
oder
ist
so.
Dann, das ist dann, also nicht zu sehr knallen, aber so, dass es halt ordentlich hält. Dann hast du einen Verbindungspunkt zwischen dem Stativ und dem Stativkopf.
Mhm.
Auch der, speziell bei wechselbaren Stativköpfen, sollte so angezogen sein, dass sich da nichts bewegt. Dann hast du den Stativkopf selber, wenn das so ein Kugelkopf ist, kannst du den festziehen oder locker machen. Also auch das
schlackern lassen, ja.
Genau, auch das muss ordentlich sein. Dann hast du oben auf dem Stativkopf eine Halterung für die Stativplatte.
Ja.
Also das Teil, was an der Kamera dran ist nachher. Das heißt, die Verbindung zwischen Stativkopf und Stativplatte, auch die kann locker sein, habe ich alle schon gesehen. Also auch da einfach mal üben, wie man das so ein bisschen ranknallt, dass das nicht mehr wackelt. Und dann hast du noch die Verbindung zwischen Stativplatte und Kamera.
Und die ist in der Regel schief.
Die ist entweder schief oder du hast oftmals auf dieser Stativplatte so eine Gummierung. Also zwischen Kamera und Stativplatte so eine Gummierung und dann zieht man das irgendwie nicht richtig an und dann ist das auch wackelig. Dann hast du übrigens, ach genau, da hast du natürlich auch noch zwischen Stativ und Mittelsäule eine Verbindung. Auch die kann locker sein.
Aha.
Also es gibt so von unten bis oben, je nach Stativ und Bauart, bis zu 10 Kontaktpunkte und jeder einzelne davon kann deine Stativaufnahme ruinieren.
Ach, also dann mache ich es lieber ohne Stativ.
Wenn man diese Kette einfach einmal kurz durchprobiert hat, dann kriegt man das auch hin. Und je kürzer die Stativbeine, desto stabiler die Kamera, desto stabiler das Stativ. Also auch ein billiges, kleines Stativ mit dünnen Beinchen, was im Wind sofort anfängt zu wackeln, kann man deutlich stabilisieren, indem man einfach unten die Beine nicht ausfährt, die Mittelsäule nicht ausfährt. Und das dann halt, was weiß ich, auf einen Stein stellt, der vor einem ist und dann trotzdem eine ordentliche Arbeitshöhe hat. Und dann wackelt da gar nichts. So.
So.
Das waren sie, die 7 Köstlichkeiten.
Die 7 Kostbarkeiten.
Blitze Panorama hatte er mit Ziel Sonne, Mond und Sterne.
Kommen wir zur Bilderschau.
Kommen wir zur Vrind-Bilderschau.
Ja, genau. Womit fangen wir an?
Da habe ich mal 3 Bilder zum kurzen Betrachten angerissen. Und zwar von Ole. Das Because I Can.
Because I Can. Das ist ein Rollifahrer, der die Rolltreppe hochkommt.
Ja.
Das sieht schon, ist schon sehr spektakulär.
Ich finde es klasse, das Bild, ja. Weil
wie nennt man denn das? Das ist die
Metaebene.
Ja, nicht nur die Metaebene. Es ist halt absolut. Ich habe so etwas noch nie in meinem Leben gesehen. Ja, irgendwie hat man ja immer alles schon mal irgendwo gesehen, weißt du, so, ja klar, Vogel fliegt durch Mond und so, ja, also spektakulär, aber ich habe halt noch nie einen Rollifahrer gesehen, der die Rolltreppe hochgefahren ist mit dem
Richtig.
Ding. Das ist schon, alleine deswegen ist das schon cool.
Ich auch nicht. Also der Titel Because I Can, ne, sagt ja schon alles.
Ja.
Ich habe dann erstmal geguckt, ob die Rolltreppe auch richtig rumgeht. Ja, tut sie.
Ja, tut sie, sieht man an dem Rotlicht. Ja.
Genau, siehst du an dem Lichtchen. Also der kommt da tatsächlich hochgefahren, das ist ein Bahnhof. Und das hat so ein paar Ebenen, das Bild. Also zum einen hat's erstmal vom formellen, visuellen, Ich finde, also Subjekt ist klar,
ja.
Das ist der Rollifahrer, ganz klar, er ist die Person auf dem Bild, er ist groß, er ist gut zu erkennen, tolles Licht auf ihm, so ein bisschen überstrahlt, aber das ist gar nicht schlimm, da kommt halt irgendwie die Sonne von rechts oben, macht aber eine schöne Tiefe.
Genau.
So, und jetzt hast du so einen blau gekleideten, in Jeans und blauem Hemd gekleideten Rollifahrer und auf der rechten Seite vom Bild hast du so die Gelbtöne, also so ein Blau-Gelb-Kontrast drin, den ich total mag. Mhm.
Schokoladenwerbung und der Zug ist
gelb. Die Schokoladenwerbung ist auch noch gelb, ja.
Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass hinten im Anschnitt noch das Saturn-Schild zu sehen ist. Ich glaube, das hätte ich noch weggenommen.
Das könnte man sicher wegstempeln. Auch das rote Ding links oben, das ist so ein bisschen nervig. Aber ja. Außerdem hast du natürlich diese Metaebene, nämlich Rolltreppe und Rollstuhlfahrer.
Ach Gott, so weit habe ich noch gar nicht gedacht.
Ja, aber das ist das und Züge, die rollen ja auch. Also du hast da ganz viele Rolldinger da in dem Bild.
Mhm.
Und dann hast du auch noch irgendwie diese Kreisformen, also die Räder von dem Rolli und diese Umlenkrollen von der Treppe und das rote Kringelchen vorne, wo die Richtung angezeigt wird und hinten die Uhr, die rund ist und so. Also das sind so ganz viele Wiederholungen und Kontraste und Inhalte drin, die ich einfach klasse finde.
Ja.
Hat mich sofort, obwohl das jetzt so eigentlich
da wüsste ich auf den ersten Blick
kein spektakuläres Bild ist.
Nee, aber inhaltlich schon.
Ja.
Also ich wüsste halt gerne mal, ob die beiden sich kannten, der Rollifahrer und der Fotograf, oder ob er ihn einfach gesehen hat und einfach mal fotografiert hat, um hinterher zu fragen, ob er es verwenden darf.
Die Ebene ist natürlich noch eine ganz andere.
Also weil das ist halt sowas, das ist ja wirklich was, das sieht man und denkt sich, boah, krass, Foto!
Oder es hat jemand tatsächlich gestellt, das Bild, und
kann
gesagt,
auch du, sein.
Komm doch mal die Treppe da hoch.
Ja.
Weiß man jetzt nicht, das lässt der natürlich offen. Aber klasse.
Also klar. Ja, super, total super.
So, zweites Bild von Stefan, Fiddle.
Fiddle.
Das ist ein...
Eine Frau steht Geige spielend, was man ganz gut daran sieht, dass der Bogen und der Arm, der den Bogen führt, unscharf ist und der Rest ist scharf. Nein, sie läuft sogar, die Beine sind auch unscharf. Sie läuft Geige spielend durch ein, was ist das, eine Tür, ne? Durch eine offene Tür. Der Vordergrund ist dunkel, der Raum hinter der Tür ist hell und dadurch hast du halt nur so eine Silhouette.
Genau.
Ist auch sehr hübsch.
Genau, also geigenspielende Frau in der Silhouette, längere Belichtungszeit, das sieht man in der Bewegung und es ist so ein Moment, der einfach irgendwie eine Geschichte erzählt.
Ja.
Also oder der es dir ermöglicht, dir dazu irgendwie beliebig viele Geschichten auszudenken.
Ja. Was mich bei dem, ich weiß gar nicht, ob es mich stört oder also was mir auffällt, ist halt, dass es schief ist. Es ist halt nach links gekippt.
Das hätte ich vermutlich auch erstmal versucht gerade zu richten und vielleicht kommt dann raus, dass es dann nicht mehr funktioniert, weil
es funktioniert dann nicht mehr, weil nämlich dann die Frau nach vorne neigt.
Ja, oder weil die Dynamik dann irgendwie die Dynamik in ihrer Bewegung, die du durch die Unschärfen siehst, spiegelt sich natürlich auch ein bisschen in dem schiefen Bild wieder. Das ist so ein Moment, der so zwischendurch mal kurz gestohlen wurde.
Hm.
Und vielleicht geht das nicht, wenn das gerade ist, aber das müsste man einfach mal probieren. Das ist ja auch heute in der Software nicht wirklich problematisch, sowas mal gerade zu machen.
Genau.
Ja. Aber nur klasse. Toller Moment
eingefangen. Sowas mag ich eh. Also
die Silhouette sorgt natürlich noch ein bisschen für was anderes, nämlich dass da wird dann eben vieles weggelassen und das ermöglicht dir als Betrachter, da was reinzufüllen.
Ja.
Also du erzählst die Geschichten. Zum Beispiel, was ich total geil in diesem Bild finde, sind rechts oben die Bilder. Siehst du die Bilderrahmen?
Ah, da sind noch Bilderrahmen.
Und die in dem Licht irgendwie einfach nur so als helle Striche auftauchen und dadurch eine Tiefe reinkommt, das gibt so ein bisschen Gegenpol zu ihr wieder, so einen visuellen Gewichtsausgleich quasi im Bild.
Ja.
Und ja, schöne Situation, klasse eingefangen.
Hm. Ich weiß gar nicht, Little Bit of Bridegroom, Little Magic Moments.
Das war bei einer Hochzeit.
Ja, ich habe es nur kurz gelesen, also ob das jetzt Zufall war oder ob er, weil das ist ja oft, also man ist ja oft irgendwo und denkt sich, hey cool, hier ist es dunkel, da hinten ist Licht, ich muss jetzt einfach nur warten, bis jemand durchs Bild läuft.
Ja,
man kann sowas ja absichtlich machen.
Kann man,
oder ob es Zufall ist, ich dachte, er hätte vielleicht dazu geschrieben.
So, drittes Bild.
Taipei Night Market.
Von Marian Rabe, Taipei Night Market. Ja, das hat so eine ganz andere Anmutung. Also ich finde es schön, was sieht man? Man sieht einen Markt, Open Air, in der Straße, Taipei, unten untere Hälfte vom Bild ist der Markt, die Straße und die Stände rechts und links. Und oben sind Schilder von verschiedenen Unternehmungen, also so Werbeschilder. Oh. Und viele Drähte und Leitungen.
Genau, viele Drähte und Leitungen oben.
Genau.
Ein Mann läuft relativ dicht an der Kamera aufs Bild zu, eine Frau sehr weit entfernt. Und in der Mitte läuft halt jemand mit dem Regenschirm aus dem Bild raus, also von uns weg. Was ja. Ich finde das aus zwei Gründen, finde ich das toll. Also einmal, dass du diese eigentlich drei Ebenen hast, diese drei Personen, die gestaffelt so hintereinander stehen irgendwie. Und jeder, der schon mal in Asien war, findet diese Straße seltsam leer.
Richtig, das dachte ich auch. Also das Oder? Muss am frühen Morgen gewesen sein.
Irgendwie sowas, genau. Also
gibt's da eine Uhrzeit? Also gesetzt den Fall, 16:43, wobei da ist die Frage, ob die Exif-Zeit jetzt mit dem übereinstimmt, was das tatsächlich war, ob die Kamera da umgestellt war. Also es sind so ganz viele Sachen da drin. Zum einen ist es ein Bild, was extrem busy ist. Also es ist total viel los in dem Bild und trotzdem hat es eine unglaubliche Ruhe.
Ja.
Die liegt meines Erachtens an mehreren Dingen. Zum einen sind da nicht viele Leute. Das heißt, du hast tatsächlich jetzt keinen so einen riesen Konkurrenzkampf zwischen den Subjekten. Da ist der Typ mit dem Telefon, der relativ schnell auffällt, weil er halt nah an der Kamera ist und groß ist. Die Frau dann so als Gegenpol auf der anderen Seite des Bildes ist. Und in der Mitte zwischen den beiden ist das, was jetzt für mich das eigentliche Subjekt ist, nämlich der Mensch mit dem Schirm, den du nicht siehst. Der weggeht von dir und das eine Bein so gehoben hat und du siehst quasi von dem einen Fuß noch hinten die Schuhsohle. Und der hat durch den Schirm, wie Schirme das nun mal haben, diese Speichen, die dann so eine Linie noch nach innen führen oder mehrere Linien nach innen zeigen. Also das wird so zum Zentrum vom Bild und ist auch ungefähr im Zentrum vom Bild. Das ist schon mal schön. Das Zweite, was ich finde, was eine tolle Ruhe macht, ist die Anordnung dieser Subjekte.
Ja.
Also da ist eine sehr große Balance drin und das Spacing, also der Abstand zwischen den Subjekten. Speziell
meinst du den tiefen Abstand oder den horizontalen Abstand?
Also der horizontale Abstand, finde ich, der ist schön, aber der tiefen Abstand, also die sind jetzt im zweidimensionalen Bild nicht gleich weit von dem in der Mitte entfernt, aber in der Realität wahrscheinlich schon.
Ja.
Also wenn man das jetzt dort nachgemessen hätte, wäre das so ungefähr in der Mitte. Und der links vorne hat so einen tollen Platz im Bild. Da ist nichts komisch abgeschnitten, was irgendwie im Bild sein muss. Und zwar nicht nur er, der nach unten und links Platz hat, sondern auch noch der Kleiderständer neben ihm, der auch nicht komisch angeschnitten wird. Es ist irgendwo gefühlt, hat alles seinen Platz in diesem Bild. Nichts wird komisch weggeschnitten.
Ja.
Und das ist tatsächlich so. Das sorgt für so eine gewisse Ruhe. Dann ist das Bild mit einer geraden Kamera. Das hatten wir schon mehrfach so bei Architekturgeschichten. Wenn du die Kamera kippst nach oben, unten, dann stürzen die Linien.
Ja.
Hier stürzt nichts. Hier ist alles parallel zum Bildrand. Und das hast du jetzt, also zum einen die Vertikalen rechts und links, die parallel zum rechten und linken Bildrand sind. Aber du hast auch noch oben diese Drähte und die sind parallel zum horizontalen Bildrand. Und das gibt dem Bild einfach so eine, das ankert das Bild. Und was mir auch noch aufgefallen ist nach längerem Betrachten, sind die Toilettenschilder.
Hä?
Toilet in the Lane.
Ja, Bild? Ich hab's nicht so groß auf dem Bildschirm und sitze relativ weit vom Bildschirm weg, darum habe ich das gar nicht gesehen, ja.
Und zwar nicht nur eins, was nach rechts zeigt, sondern
drei
hintereinander, die jeweils in eine andere Gasse zeigen und zeigen, da gibt's ein Klo.
Ich finde das immer noch am bizarrsten, dass da nichts los ist.
Und es ist da nichts los. Also ich vermute mal, dass derjenige da, also entweder war es tatsächlich ein Tag, an dem, was weiß ich, gerade Fußball war oder so, keine Ahnung. Oder es ist sonst ein Event. Oder es ist an einer Tageszeit, wo einfach da nicht viel los ist. Weil normalerweise sind solche Märkte in Asien tatsächlich, wie du gesagt hast, rappeldicke
Wimmelbilder.
Dicke Backe voll. Und das hier, wobei, jetzt haben wir natürlich die Situation, dass der in der Mitte mit dem Schirm einen großen Teil dieser Gasse hinter sich abdeckt.
Es kann natürlich sein, dass dahinter
ihm noch zwei Leute laufen. Da siehst du ja Beine und einen Oberkörper. Und das kann sein, dass da hinten gerade die Stampede anrollt.
Das Stück kann natürlich sein, ja.
Und vielleicht war da schon so ein Grummeln in der Luft, so. Weiß man ja nicht.
Ja.
Also manchmal sind es auch tatsächlich so diese Momente, wo ganz kurz der Strahl abflaut und dann kannst du.
Ist aber auch wieder so eine Frage. Schnappschuss oder? Ne? Also Zufall? Hat er einfach nur, ja, ich drück mal drauf, oder hat er sich gedacht, wieso ist denn das hier so leer? Das mache ich mal.
Das kann ich nicht sagen.
Nee, das kann nur er sagen. Vielleicht meldet er sich ja in Kommentaren.
Ja, wäre das super.
Wenn ihr Bilder einschicken wollt zur Bilderschau, also wenn ihr denkt, hier, guck mal, das ist ein nettes Bild, redet mal drüber, findet ihr den Link dazu auf vrint.de, der Webseite zu diesem Podcast. Und was mir aufgefallen ist, wir hatten doch noch einen Link zur Einreichung, und zwar zur Einreichung von Hörerfragen.
Du stellst mich...
Weißt du? Da hattest du hattest da was gebastelt. Ja, ich meine, die Sendung ist jetzt rum, aber im Zweifel, also schlimmstenfalls haben wir das beide vergessen und haben jetzt 80 Hörerfragen, aus denen wir Sendung hätten machen können.
Ich suche gerade mal in meinem Vrint-Kürzer. Vrint-Fragen.
Ja, genau. TTF.
tftf.com/Vrint-Fragen.
Genau. Ja, den Link gibt's auch auf Vrint. Ist da denn schon was angekommen?
Da habe ich natürlich das vor der Sendung nicht reingeguckt.
Wir klären das ein andermal. Wir breiten das Mäntelchen der Liebe darüber und klären das ein andermal. Mein lieber Chris, ich danke dir.
Mein lieber Holgi, ich danke dir auch.
Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.